Folge 123, liebe Advantagerinnen und liebe Patreons. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es war ja knapp 2 Wochen ein bisschen ruhiger. Das hatte Gründe, aber mit mir in der Leitung ist natürlich wieder hier auch der gleichberechtigte Co-Host Daniel Masur, der ja noch keine 24 Stunden zurück ist aus Mallorca. Jetzt wieder in der Heimat. Hallo.
Ja, und direkt wieder auf den Boden der Tatsachen geholt worden vom Wetter her hier in Deutschland. Hatten Gewitter heute tagsüber. Aber ja, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Und ja, die Rasensaison ist noch im vollen Gange. Für mich leider schon beendet. Zwei Events konnte ich ja zum Glück spielen. Aber Yannick, wie schaut es bei dir aus? Bist du schon im Wimbledon-Fieber oder eher im EM-Fieber?
Ich bin im Steuerfieber, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die letzten Tage jeweils 5, 6 Stunden Steuer nachgeholt. Es gibt so einen freien Journalisten, der lebt in der Nähe von Wiesbaden, der arbeitet immer und tut und macht und so Steuersachen lässt er gerne immer mal so in seinen Ordner fallen und irgendwann muss er dann mal aufräumen. Und dieses irgendwann ist die letzten 10 Tage. Genau, und das wird gemacht, fleißig. Und nebenher noch ein bisschen journalistisch gearbeitet und natürlich Tennis geguckt. Tatsächlich überlagert die EM relativ vieles journalistisch gesprochen. Und es ist relativ schwer, dann Aufträge zu bekommen, die sich rentieren. Ich war zum Beispiel nicht einen Tag vor Ort bei einem deutschen Turnier. Möglichkeiten hätte es ja genug gegeben, aber die Zeiten, an denen ich hinfahre, um Tennis zu gucken, wir hatten es letztes Mal ja ausführlich, die sind vorbei. Und tatsächlich habe ich noch nicht entschieden, ob ich in Wimbledon vor Ort sein werde oder nicht. Und das, ich gucke mal gerade aufs Datum, wir nehmen auf Donnerstagabend, 3,5 Tage vor dem Hauptfeldstart, während die Quali schon im vollen Gang ist. Aber das wird uns natürlich nicht davon abhalten. Deswegen sind wir auch pünktlich zum Wimbledon Hauptfeldstart wieder hier am Start, das Ganze hier im Advantage Podcast zu begleiten. Ihr werdet das dann auch auf unseren sozialen Medien, allen voran, Advantage-Podcast auf Instagram erfahren, ob ich vor Ort bin oder nicht. Ich werde das tatsächlich last minute entscheiden. Ich habe Reise und Airbnb geblockt, ohne großes finanzielles Risiko und warte noch auf Rückmeldungen von Medien, aber es gibt ja trotzdem einiges zu berichten. Wolli, wir fangen aber mal wieder mit dir an, weil du hast jetzt tatsächlich mehr vor Ort Erfahrung als ich gesammelt in der Rasensaison. Du warst in Stuttgart und Mallorca. Über Stuttgart
Genau.
hatten wir ja noch ein bisschen auch in der letzten Folge berichtet. Was sind so die Sachen, die dir hängen geblieben sind? Also persönlich, Erfahrungen, Beobachtungen, Insights.
Ja, natürlich jetzt gerade zurückgekommen vom Lifestyle-Turnier Mallorca. Ist ja ein bisschen besonders, das Turnier. Wundervolle Anlage. Mallorca so ein bisschen als Urlaubsinsel, macht dann vom Flair auch noch ein bisschen was her. Sind auch relativ viele bekannte Zuschauer dann auch vor Ort, die da ihre Urlaubstage verbringen und Tennis interessiert sind.
Also was ich heute gesehen habe, war ein Selfie deines Doppelpartners mit Dieter Bohlen. Das hat mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt heute.
Ja, Dieter war da. Wir mussten zum Glück
Dieter,
nicht.
bist du per Du mit ihm?
Nein, bin ich nicht.
Der Dieter.
Wir mussten zum Glück auch nicht vorsingen oder so. Aber er hat ja,
Ich
glaube ich,
kann es
dazu
leider gar nicht.
geschrieben.
Mega, mega. Ich kann es halt immer schon ehrlich üben müssen.
Ja, wie gesagt, also wir mussten zum Glück nicht vorsingen, aber er hat ein Foto mit Dustin gepostet in seiner Story und hat dazu geschrieben, er hat den besten Aufschlag
Den
und
geilsten
danach
hat er
ja, den
geschrieben.
geilsten, okay, ja, ich weiß jetzt nicht, wo der Unterschied ist. Danach kam ein Bild mit Ben Shelton, den hat er auch noch im Clubhaus abgefangen und hat, glaube ich, geschrieben, genau, mega Talent hat er, glaube ich, geschrieben. Da
Da muss
ist
ich
er.
aber mal direkt kritisch reingehen, weil wenn er bei Dustin mit wie alt ist Dustin? 38, 39 schreibt, er hat den geilsten Aufschlag. Weiß nicht, ob er Shelton aufschlagen hat sehen.
Er müsste eigentlich. Saß da oft natürlich in der ersten, zweiten Reihe in der Box. Er ist ja auch Mitglied im Club. Das ist ja der Mallorca Country Club. Auf der Anlage wird das Turnier ausgetragen und da reicht die Mitgliederliste von ja, Jürgen Klopp und seiner Frau über Otto Waalkes, über Dieter Bohlen, natürlich noch ein paar Spieler wie Feli Lopez, Domi Thiem. Und ja, da kannst du dich eigentlich normal auch anmelden und Mitglied werden. Die haben alle drei Belege, also ganzjährig Rasenplätze, Hardcourt und natürlich Sandplätze. Paddel ist dabei, sehr, sehr schöne Anlage. Und deswegen meinte ich gerade so ein bisschen Lifestyle-Turnier, weil ja, es ist, wie soll ich das beschreiben? Natürlich sehr, sehr schön da zu sein und das Wetter tut auch sein Übriges dazu. Aber du hast so ein bisschen das Gefühl, dass es ja, mehr Freizeit ist als auf den anderen Turnieren. Ja, liegt wahrscheinlich einfach an der Stimmung auf der Anlage und weil alles relativ urlaubsnah eingerichtet ist und so ein bisschen im mediterranen Stil. Aber insgesamt halt wunderschön. Und ja, habe mit Dustin dort Doppel gespielt, Einzel-Quali.
Zweite
Und
Runde, zweite Quali-Runde erreicht, da verloren und Doppel mit Dustin eine Wildcard bekommen. Erste Runde
genau.
gewonnen, zweite Runde Match-Tiebreak 9-11 gegen die beiden deutschen Doppelpartner, die auch schon hier im Podcast waren. Grüße an
Ja,
dieser Stelle.
Conny Franzen und Hendrik Ebens.
Genau.
Da mal kurz ein Shoutout an Henrik, der sehr, sehr oft mit einem Content Creator reist und über seine Turniere sehr ausführlich auf YouTube berichtet. Also wer da mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen möchte, sehr, sehr aufwendig produzierte Vlogs, die Turnierwochen zusammenfassen. Ja, sehr, sehr cool gemacht, sehr anschaulich.
Wie heißt denn die Seite, weißt du? Also der
Naja,
YouTube-Account?
das ist sein YouTube-Account,
Ah,
Hendrik Ebens,
mit seinem
findet man
Namen.
direkt.
Ja, okay.
Und da hat man immer so ganz coole Zusammenfassungen von den Turnierwochen. Wie gesagt, sehr, sehr schön gemacht. Und ja, nichtsdestotrotz, wir hatten Matchball gestern. Haben wir uns leider wieder ein Ass gefangen und dann 9-11 im Champions Tiebreak verloren. So schnell, wie es im Doppel in die eine Richtung geht, kann es halt auch in die andere Richtung gehen, weil wir sind ja mit der Wildcard ins Turnier gestartet, haben dann die ja, aktuellen Monte Carlo Masters Sieger geschlagen in zwei Sätzen und ja, waren dann sehr, sehr kurz vorm Halbfinale und ein, zwei Tage später wirst du dann direkt wieder ja, auf den Boden der Tatsachen geholt, dass es dann halt auch sehr, sehr schnell mit ein paar Punkten in die andere Richtung kippen kann, noch viel schneller als im Einzel, aber ja, insgesamt waren es drei okay Wochen für mich auf Rasen. Also du hast ja den Turnierplan angesprochen. Mit einem Ranking von 290 ist es halt wirklich sehr schwierig, die Turniere zu planen, weil die Cuts sehr, sehr hoch sind, erfahrungsgemäß. Und ich habe dann noch zu meinem Trainer Lars Übel gesagt vor ja, 3,5 Wochen, boah, wir zocken jetzt schon, dass ich irgendwo reinkomme, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich in den 3 Wochen kein Turnier spiele. Und jetzt bin ich letztendlich in Stuttgart reingekommen. In Halle hat es leider nicht geklappt. Da war ich auch vor Ort. Und dann hat es zum Glück dann auf Mallorca noch geklappt. Ja, genau. Hab's dann fast, sage ich mal, ins Hauptfeld geschafft und Stuttgart und Mallorca zweimal Viertelfinale im Doppel gespielt. Deswegen, ja, sehr, sehr viel mitgenommen auch an Eindrücken. 3 Wochen sehr, sehr nah dran gewesen an den Topspielern. Und ja, kann auch sagen, dass sich die Rasenplätze sehr, sehr unterscheiden. Verrückt. Also, ja, es sind fast andere Turniere.
Lass mich mal die Fragen stellen, die, glaube ich, allen HörerInnen interessieren. Drei verschiedene Sektionen. Ich fange mal mit deinem Doppelpartner an. Wie geht es Dustin Brown, der ja immer wieder von Rückenproblemen geplagt ist und zwischenzeitlich ja nochmal die Top 100 im Doppel geknackt hatte und große Pläne hatte und da jetzt ja wieder auch zurückdrehen musste? Jetzt warst du ja ganz nah dran. Wie lange sucht er sich noch ein paar Highlights aus, wo er unterstützt wird und hört dann auf und spielt nur noch Liga? Wie sieht's denn aus? Und vor allem, wie ging's ihm denn die Woche? Also konnte er einigermaßen spielen, schmerzfrei, oder war das eher eine Qual? Erzähl mal.
Nee, also weit weg von der Qual, er hat sehr genossen zu
Sehr geil.
spielen,
Gut.
hat ihm auch viel Freude bereitet und hatte jetzt auch keine großen Probleme zu spielen. Natürlich hat er gesagt, dass der Körper anders reagiert mittlerweile als noch vor 10, 15 Jahren, wo er Einzel-Doppel gespielt hat, teilweise am gleichen Tag, um das Gleiche am nächsten Tag wiederzumachen. Und so wie ich das verstanden habe, ist diese Saison seine letzte Saison.
Das hat er ja angekündigt, ja, in Social Media Posts am Anfang der French Open.
Und ja, natürlich ist das dann immer auch Kandidat für Wildcards, weil aktuell war er nicht mehr auf der Weltrangliste. Und jetzt durch den Sieg in der ersten Runde auf Mallorca haben wir ihm wieder ein paar Punkte ergattert, sodass er endlich wieder auf der Weltrangliste im Doppel ist. Natürlich wird er für die großen Events, die ihn jetzt für seine letzten Turniere dann interessieren, wird er sicherlich noch die ein oder andere Wildcard anfragen und hoffentlich bekommen. Ja, genau. Also in Wimbledon ist er jetzt auch dabei. Da spielt er mit einem Sebastian Baez Doppel. French Open hat er mit Tiafoe gespielt.
Ja.
Das heißt, da hat er halt gute Kontakte noch zu sehr hochgerankten Spielern.
Das mit Tiafoe hat er damals, ist auch schon wieder, es geht alles so schnell. Der war ein paar Wochen vor München 2023 im Podcast zu Gast. Also vor, keine Ahnung, 14 Monaten, 13, 14 Monaten. Und da hat er ja gerade die Top 100 im Doppel geknackt und da hat er auch erzählt, ein gutes Verhältnis zu Francis Tiafoe, und wir wollen eventuell in Houston spielen und so, und der hat ihm jetzt tatsächlich da, hat er sich auch auf Instagram ja bedankt für den Gefallen,
Klar,
auch,
ist ein
dass er
Außerirdischer helfen, ja.
durch ihn ins Hauptfeld reingerutscht ist und so. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt noch von den Highlights her in dem Jahr weitergeht, aber es ist auf jeden Fall richtig schön zu hören, dass er sich das jetzt noch selbstbestimmt noch ein paar Turniere erlauben kann. Man sieht es ja jetzt gerade auch im Fall von Andy Murray, wie das auch gehen kann. Der kämpft ja gerade auch um ein selbstbestimmtes Ende. Kommen wir gleich nochmal dazu. Ja, genau. Und ansonsten hattest du eine gute Zeit mit das, dann nehme ich an.
Ja, absolut. Also wir haben das letzte Mal vor 2 Jahren zusammen gespielt und es war uns immer ein Anliegen, die ganze Zeit über, dass wir es nochmal schaffen, in irgendeiner Form zusammenzuspielen. Jetzt hat es auf Mallorca glücklicherweise durch eine Wildcard von Edwin Weindorfer, dem Turnierdirektor von Stuttgart, Berlin und Mallorca, auch geklappt. Und das war halt echt nochmal eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, ja, mit Dustin zusammenzuspielen, weil die Zeit, die er jetzt noch auf der Tour sein wird, ist halt begrenzt und er ist halt eine absolute Legende. Und deswegen war es einfach sehr, sehr schön, nochmal, ja, auch erfolgreich mit ihm zusammenzuspielen. Und bin gespannt, was für ihn dann ab dem nächsten Jahr auf dem Programm steht.
Und bei dir persönlich, über Stuttgart hatten wir ja geredet, wie undankbar knapp das war und wie gut die Leistung war. Deine Leistung in Mallorca, wenn ich das verstanden habe, du hast die erste Quali-Runde sehr souverän gewonnen, die zweite verloren. Wie ist die Leistung einzuschätzen in Relation zu dem, was du eben auch erwähnt hast, mit den unterschiedlichen Qualitäten der Plätze? Weiß nicht, also du kannst ja mal sagen, was du öffentlich sagen möchtest, aber
Nein.
die Nebenplätze in Mallorca waren nicht so geil, oder?
Nee, das meinte ich gar nicht. Also natürlich, sag ich mal, wenn man jetzt die Trainingsplätze in Halle als Maß aller Dinge nimmt, dann sind sie schon ein bisschen unterschiedlich zu spielen im Vergleich zu denen auf Mallorca. Aber insgesamt war es eine absolut gute Leistung gegen einen Spieler, der sich dieses Jahr sehr, sehr nah an die ersten 100 gespielt hat und im Hauptfeld dann auch noch eine Runde gewonnen hat. Deswegen.
Nenn ruhig auch immer noch die Namen dazu für die nicht gerade up to date sind.
Ja, genau, das war Adam Walton aus Australien, also hat sich letztes Jahr über Challenger sehr nah an die ersten 100 gespielt, hatte, glaube ich, auch eine Wildcard für Roland Garros fürs Hauptfeld dieses Jahr, was bei einer Wildcard, die der australische Verband hat, auch immer so ein bisschen eine Bestätigung ist, dass, ja, wenn man die halt bekommt. Ja, aber an dem Tag war es halt nicht gerade heiß auf Mallorca. Es war kalt, windig, es hat leicht genieselt. Das Match war ein, zwei Mal, ja, nicht kurz vorm Abbruch, aber es wurde schon rutschig auf dem Platz. Und jetzt, um noch mal kurz auf die Unterschiede vom Rasen einzugehen, es ist halt schon so, dass du beim Betreten vom Platz merkst, okay, es fühlt sich wirklich anders an. Der Rasen auf Mallorca, würde ich sagen, ist mit Abstand der langsamste. Es ist wie so ein, fast wie ein Teppich, auf dem man läuft. Wenn man den Ball jetzt einfach mal so aus der Hand fallen lässt im Teefeld, der springt zweimal, dann liegt er. So, wenn man halt einen Volley kurz ablegt, die Bälle, die rollen kaum aus dem Einzelfeld raus. Und ja, ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, in Halle ist er vielleicht der schnellste an sich. In Stuttgart kommt ein bisschen die Höhe dazu. Da spielt man auf knapp 500 Metern. Das ist dann auch nochmal ein bisschen anders zu spielen. Aber tatsächlich, wie gut man Ballwechsel spielen konnte, auf Mallorca hat mich dann ja doch überrascht, auch wenn ich letztes Jahr dort auch schon gespielt habe. Aber ja, man könnte sagen, es sind drei Rasenturniere, aber sie sind komplett anders zu spielen. Zum Beispiel Jannik Hanfmann hat in Halle gegen Adam Walton 6-2, 6-3 gewonnen, auf Mallorca 5-7, 2-6. Ja, eigentlich gleicher Belag, aber dann natürlich kommt die Tagesform noch dazu. Aber in solchen Kleinigkeiten, würde ich sagen, merkt man schon, dass sich die Rasenplätze dann doch ein bisschen unterschiedlich spielen. Und wir hatten in der letzten Folge auch kurz über unser beliebtes Thema, das Electronic Line Calling, gesprochen. Das war auf dem einen oder anderen Nebenplatz auf Mallorca auch Thema, weil ich bin mir sehr sicher, dass es da in dem einen oder anderen Match nicht richtig eingestellt war. Also, dass Bälle, die wirklich 5 bis 10 Zentimeter aus sind und sowohl vom Spieler, der auf der Seite steht, als auch vom Spieler, der den Ball geschlagen hat, so wahrgenommen werden, dass sie aus sind, und dann kommt das Replay und dann touchiert der Ball noch ganz leicht die Linie auf einen Millimeter. Ja, das war auffällig bei ein, zwei Linien, also Grundlinie und Aufschlaglinie, auf einem Platz. Das hat sich dann aber auch über die Tage gebessert, ja, aber die ersten Tage, ja, waren schon ein paar Situationen, wo man dann auch kurz mal rausgeguckt hat zu seiner Box. Man dachte, hä, der Ball war doch 10 Zentimeter aus, und dann kommt das Replay und dann berührt er halt noch die Linie. Also ja, weil es war halt auffällig, dass es immer nur bei ein, zwei speziellen Linien war, und bei allen anderen Linien war es dann halt so korrekt, dass man sich jetzt nie beschwert hat oder mal komisch geschaut hat. Man hat den Ball auf der Linie gesehen, dann kam die Wiederholung und die Wiederholung hat es bestätigt. Und dann hast du mir noch was geschickt. Du
Ja,
hast
ich bin
da.
übrigens, und das ist übrigens ein perfektes Beispiel dafür, um zu sehen, wie wichtig es ist, vor Ort zu sein. Als Journalist und als Einordnung. Stell mal vor, ich hätte dich jetzt nicht gehabt und so, ich hätte diesen Tweet, den gab es auch mehrmals und so, und dann hätte ich das hier in dem Podcast in völlig falscher Relation erwähnt. Also, um es aufzuklären, ich hatte dir eine Stunde vor deinem letzten Doppelmatch einen Tweet geschickt, dass in Mallorca das Electronic Line Calling ausgefallen ist und dass jetzt irgendwelche Bezirkslinienrichter angekarrt werden müssen, um das Turnier am Laufen zu halten.
Ja, das war ja noch so ein schönes Meme, ne? Also schön aufgebauscht bei Twitter oder X.
Ich hatte
Ja.
sie auch kommentarlos geschickt, um
Genau.
praktisch um deine Einordnung zu bekommen, sozusagen.
Genau. Weil ich saß nämlich am Clubhaus oben und habe auf Court 1 zugeschaut, und der Center Court ist ein bisschen abseits, den kannst du nicht einsehen vom Clubhaus, von der Terrasse aus. Und
Nimmst du mich
ich.
nächstes Jahr mal mit eigentlich?
Pff, als was denn?
Schauen wir mal, Pressesprecher oder so. Ist doch bestimmt im Budget mit drin oder so.
Ja, sicherlich.
Massieren kann ich auch mit anderthalb Arme oder so. Ich weiß nicht, je nachdem.
Nee, das lassen wir. Also, ich konnte den Center Court nicht sehen. Ich habe nur in der App geschaut, und da stand, dass das Spiel unterbrochen ist. Und dann wollte ich halt wissen, was los ist. Bin auf Tennis-TV gegangen und wollte halt in die Live-Übertragung reinwechseln, um zu schauen, ja, warum unterbrochen ist. Und dann ist das Bild gar nicht angezeigt worden. Also die haben gar nicht übertragen. Und nach 5 Minuten ging es schon wieder weiter. Also es war wirklich nur kurz. Und dann bekomme ich 10 Minuten später oder so von dir halt den Screenshot von Twitter zugespielt, wo sich halt jemand darüber auslässt, dass das System ausgefallen ist, die elektronische Linienüberwachung, und jetzt auf einmal Linienrichter und ja, um nicht zu sagen Bierbänke, aber Klappstühle für die Seitenlinien noch her, ja, besorgt werden sollen. Und ja, vor Ort war es kein Thema. Es war halt ein Twitter-Hype. So.
Dafür
Jemand
haben
ist
wir.
total drauf angesprungen und ja, vor Ort war es überhaupt, hat es keine Relevanz.
Ist doch gut, dafür haben wir unsere Kombination aus Profispieler und Journalist, dann können wir so Dinge ab und zu mal zumindest sehr objektiv einordnen. Bevor wir weitermachen, liegt mir noch ein Thema am Herzen. Es gab extrem viel Rückmeldung, Feedback, Nachrichten nach der letzten Folge, die ja relativ meinungsstark war, auch gerade beim Thema Alexander Zverev. Mein Podcast-Partner, der hier gerade in der Folge mitsitzt, hat auch nochmal so ein bisschen versichert, dass wir das eigentlich, glaube ich, ganz gut hinbekommen haben. Wohlwollend auch in beide Richtungen. Aber was mir wichtig ist, erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen. Sowohl auf unserem YouTube-Channel, positive, zustimmende Kritik, negative Kritik, also Leute, die uns auch nicht zugestimmt haben. Das ist genau das, was wir wollen. Und das kann auch immer kommen, solange es im passenden Tonfall ist, was auch zu Großteilen der Fall war. Und auch über eure ganzen Nachrichten in den DMs bei Instagram. Ich bin noch nicht dazu gekommen, allen zu antworten. Ich hatte ja schon erwähnt, ich habe momentan ein bisschen gerade Bürokratie nachzuholen. Es ist aber auch immer so, dass nach Grand Slams ich schon auch Probleme habe mit meinem Energielevel, allem gerecht zu werden, und dann fallen so Kleinigkeiten doch auch mal ein bisschen runter. Ich hatte ja mal vor 1,5 Jahren auch ein bisschen über mentale Gesundheit geredet. Waren durchaus ein paar Tage dabei, wo ich vom Energielevel, das habe ich dir auch erzählt, Daniel, nicht so auf der Höhe war, und dann versuche ich immer 2, 3 Stunden produktiv zu sein, anstatt einen vollen Arbeitstag, und in den 2, 3 Stunden aber ein paar Sachen zu leisten, und da ist der Podcast oder die Beantwortung auf Social Media ein bisschen hinten runtergefallen, und die, die noch keine Antwort bekommen haben, seid euch sicher, die bekommen noch eine Antwort, und einige HörerInnen-Fragen werden wir auch im Laufe dieser Folge noch beantworten. Aber das war mir wichtig, weil es ist, ich weiß nicht, ob das jemals als freier Journalist für mich zumindest zu lösen sein wird. Ich fühle mich nach einem Grand Slam, wenn ich da 14 Tage mit Vor- und Nachbereitung, vielleicht noch 15, 16, 17 Tage am Stück arbeite mit Schlafdefizit. Ich habe da so ein bisschen meine Tricks gefunden, aber in kleine Löcher falle ich danach trotzdem wieder rein, und ich kann halt einfach nicht mal 2 Wochen Pause machen danach, ja? Also es müssen Steuern gemacht werden, es kommen weiter Aufträge rein. Ich habe ja noch andere Arbeitsaufträge. Es war zum Beispiel Fecht-Europameisterschaft. Ich arbeite ja auch für den Deutschen Fechtverband und so. Da muss einfach weiter rangeklotzt werden. Und das bekomme ich dann manchmal vom Energielevel. Also ich bekomme das natürlich alles hin, aber nicht so, wie ich es mir gerne wünschen würde. Und das beschäftigt mich selbst manchmal noch ein bisschen. Und genau, das war mir aber wichtig, das einfach mal für euch einordnend auch weiterzugeben. Von deiner Seite aus auf jeden Fall sehr schöne Einordnung. Bevor wir weitermachen, ist dir noch irgendwas, gibt es noch ein Insight? Ist dir irgendwas aufgefallen? Eine Anekdote, ein Spieler, eine Situation?
Tatsächlich waren die 2, 3 Wochen relativ ereignislos. Deswegen ja, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück, wenn mir noch was einfällt, aber so spontan tatsächlich keine Anekdote oder sonstiges, irgendwas, was jetzt Außergewöhnliches passiert ist. Ja.
Wie managst du eigentlich dein Energielevel nach anstrengenden? Also, weil das, was ich jetzt beschrieben habe, das hast du ja jede Woche, Koffer ein- und auspacken. Zwar mit einer anderen
Anders,
andere
anders.
Belastung, ja, aber trotzdem gibt es, also korrigiere mich, aber vielleicht gibt es bei dir auch zumindest ähnliche Phasen mal.
Bislang zum Glück noch nicht. Aber jetzt zum Beispiel die Rückreise aus Mallorca war jetzt auch extrem hart. Hat seinen Flug um 23 Uhr. Der hatte dann Verspätung. Durfte man in München nicht landen. Dann sind wir nach Nürnberg geflogen und dort dann um 3 Uhr nachts angekommen. Dann lohnt es sich auch nicht mehr, irgendwie noch groß in ein Hotel einzuchecken. Dann um 4 Uhr mit dem Zug weiter nach München, 6:30 Uhr zu Hause gewesen. ganze Nacht unterwegs, dann heute kommst du mal zu Hause an, packst deine Tasche aus, machst deine Wäsche. Das ist natürlich auch so ein bisschen Bürokratie, musst deine ganzen Belege ja, in deine eigene Buchhaltung reinbringen. Bei mir stapelt sich da nie irgendwas auf, sondern ich mache das immer direkt so schnell es geht und habe da jetzt nie irgendwie einen langen Rattenschwanz, der sich da irgendwie hinter mir herzieht. Und das ist dann halt mein Pausentag, ne? Dann gehe ich noch irgendwie einkaufen für die nächsten Tage, was ich sonst auch nach dem Training machen muss. Und habe dann irgendwie nach unserer Aufnahme, ja, eine Stunde mehr Zeit vielleicht als an einem normalen Trainingstag. Und ab morgen geht es dann schon wieder ins Training, weil ich am Wochenende wahrscheinlich Quali beim Challenger auf Sand spielen möchte. Und
Da wollte ich sowieso nochmal nachfragen. Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach, weil ich finde es mega wichtig und interessant. Und bisher habe ich auch noch keine negativen Rückmeldungen bekommen, unsere Folgen seien zu lang.
ich nur privat, ja.
Die haben wahrscheinlich dann alle abgeschaltet und schreiben nicht mehr. Ja, haben Leute gesagt, es ist zu lang?
Ja, klar, das ist ja auch eine Sache der persönlichen Präferenz, ob du lieber 20 bis 40 Minuten Folgen hörst oder auch gerne mal einfach abtauchst und eine Episode in 2, 3 Tagen dann mal am Stück hörst. Ja, also ich bin auch jemand, der gerne längere, ausgeruhtere Podcasts
Ich auch.
hört, aber ja, so unterschiedlich sind die Leute, ja.
Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare rein bei YouTube oder bei Apple auch, kann man ja auch Kommentare verfassen oder schreibt es uns gerne privat. Aber
Du meintest irgendwie zum Turnier, macht das überhaupt Sinn? Ja, zu mir hast du geschrieben. Du hast mir geschrieben, ja, als ich gesagt habe, ich gehe nach Karlsruhe, du so, ja, macht das
Ja,
überhaupt Sinn?
genau. Ja, deswegen werde ich das auch mal, also, weil ich habe ja jetzt ein bisschen Insights zu dir, aber die HörerInnen ja nicht, weil ohne zu wissen, in welchen Problematiken du steckst, hätte ich halt gesagt, ja, warum spielt er nicht das Challenger auf der Insel Ilkley mit seinen Rasenqualitäten, da kommt er bestimmt weit und dann gucke ich mal, ob ich in der Quali reinkomme. Aber da bist du ja gar nicht reingekommen. Deswegen kannst du vielleicht mal einmal kurz erklären, du hast ja schon angerissen, wie deine Gedanken waren zur Rasensaison und wie lange brauchst du jetzt, um dich umzustellen für ein Sandplatzturnier? Also ich nehme an, heute hast du schon auf Sand trainiert. Wieder?
Nee, heute ist mein Pausentag.
Ah,
Also,
morgen.
wie
Das heißt,
gesagt.
du machst morgen nochmal was auf Sand.
Genau, und dann habe ich morgen hier in unserem kleinen Dorfverein, die haben 75. Jubiläum des ganzen Vereins, und da komme ich nochmal vormittags kurz vorbei, sag hallo, mach ein bisschen, spiel ein bisschen mit den Jugendlichen, mit den Kindern aus dem Verein. Ja, und fahr dann weiter, wie gesagt, nach Karlsruhe. Das sind 3 Stunden mit dem Auto. Das ist jetzt keine Weltreise. Also wenn das Turnier irgendwo in Argentinien gewesen wäre, dann hätte ich das sicher nicht gespielt. Aber ob ich jetzt am Wochenende trainiere oder nochmal eine Chance habe, mich für einen Challenger zu qualifizieren, Matches zu haben, ich stehe voll im Saft. Warum sollte ich es nicht machen? Der Aufwand ist sehr überschaubar. Ich habe auch während der Rasensaison tatsächlich 2 Tage auf Sand trainiert, weil ich in Stuttgart 8, 9 Tage auf Rasen bekommen habe. Dann bin ich in Halle nicht reingekommen und wollte dann auch nicht in Halle vor Ort bleiben und dort die ganze Zeit auf Rasen spielen, weil A, ja, ist es mit den Trainingsplätzen schwierig bei den Turnieren, weil natürlich alle ihre Stunden haben wollen auf Rasen, keiner hat einen Rasenplatz zu Hause, und des Weiteren sind die Trainingseinheiten auf Rasen halt schon von der Schlag, ja, nicht nur Intensität, sondern auch Ballwechseldauer natürlich anders als auf Sand. Man, finde ich, neigt dann so ein bisschen dazu, wenn man sehr lange auf Rasen spielt, auch so ganz leicht seine Schwünge zu verlieren. Das machen auch einige Spieler, dass sie selbst, ja, kurz vor Wimbledon nochmal 1, 2 Tage zumindest auf Hardcourt spielen, einfach um so ein bisschen rauszukommen aus dem Schieben und sich nochmal frei zu schwingen.
Novak Djokovic macht das in London immer, wenn er anreist, spielt er zunächst auf Hartplatz.
Ja,
Das machen wir so nebenbei.
siehst du mal. Genau deswegen war es für mich dann auch nicht so schlimm, 2 Tage auf Asche zu spielen, weil ich wusste, bis zum nächsten Turnier habe ich wieder 4, 5 Tage auf Rasen. Alles gut. Und da habe ich halt auch gemerkt in den Trainingseinheiten, dass die Umstellung zurück wieder auf Sand dann doch relativ zügig geht. Und wie gesagt, ich möchte einfach Matches spielen. Ich fühle mich gut, ich fühle mich gesund. Und deswegen gibt es einfach nichts zu verlieren. Ja.
Thema Ilkley, dieses Challenger, nur um es zu vervollständigen, da bist du einfach nicht reingekommen vom Cut, ne? Sonst wäre das eine Option gewesen.
Genau.
Ja.
Ja, ich habe mit Benny Hassan Doppel gespielt in Stuttgart und die Quali beim Challenger wäre halt am Wochenende gewesen, gleichzeitig zur Quali in Halle. Und ich bin beim Challenger nicht reingekommen und habe dann spekuliert, dass ich in Halle reinkomme, weil ich es von der Zeit her eh nicht geschafft hätte, wirklich rechtzeitig nach England zu kommen. Und Stuttgart-Halle war dann machbar. Ist leider nicht aufgegangen, aber so ist es. Manchmal gibt es so Wochen. Vor allen Dingen, wenn man nicht ganz so hoch ist im Ranking, wo man ja versucht, vor Ort irgendwo beim Turnier reinzukommen, aufgrund von einer kurzfristigen Absage. Und das geht sich dann nicht aus. Und manchmal klappt es halt. Und wenn man richtig spekuliert, so wie ich jetzt auf Mallorca beispielsweise, dann ist man vielleicht sogar 2, 3 Tage schon vorher da und nicht erst auf die letzte Minute und wirklich dann auch schlecht vorbereitet.
Ja gut, und ansonsten kann man ja auch sagen, du hast eine 66%-Quote, 2/3 in die Qualis reingekommen. Zweimal geschafft, einmal nicht bei den deutschen Turnieren. Das ist ja in Ordnung
Absolut, das ist
Ausgang.
okay.
Jetzt könnte man auch nochmal diskutieren über die eine oder andere Wildcard-Vergabe in Halle, aber das lassen wir den jeweiligen Turnierveranstaltern. Aber es ist trotzdem eine gute Überleitung, weil die Rasensaison, die Vorbereitung auf Wimbledon ist ja immer so ein bisschen deutsche Primetime. Wir haben das deutsche Turnier in Halle, wir haben das Herrenturnier, wir haben das Herrenturnier in Stuttgart, wir haben das Damenturnier in Berlin. Könnte man sagen, Mallorca ist ja auch noch Deutschland. Wird ja auch von der Emotion Group gemacht. Mir ist dieses Jahr zum ersten Mal, oder nicht zum ersten Mal, aber richtig stark nochmal aufgefallen, wie machtlos die Veranstalter halt teilweise sind, weil diese Rasensaison, anders als die anderen Saisons, ja, ist so kurz. Und der Fokus der Topspieler liegt natürlich zu 100% auf Wimbledon. Dieses Jahr noch mal ein bisschen krasser sogar noch mit den Olympischen Spielen, die hinten dran sind. Ja, also zum Beispiel Iga Swiatek, die nicht so stark ist auf Rasen, überlegt sich dann noch zweimal mehr, ob sie noch ein Vorbereitungsturnier mitnimmt, wenn ein paar Wochen später Olympia losgeht, auf ihrem Lieblingsbelag, in ihrem Lieblingsstadion, wo sie zum ersten Mal für Polen olympisches Gold holen kann. Letztes Jahr zum Beispiel hat sie auch keine Vorbereitungsturniere gespielt und es gibt ja auch immer Turniere, die Spielerinnen, Männer und Frauen einkaufen, damit Tickets verkaufen und so weiter. Und mir ist das dieses Jahr nochmal aufgefallen, auch wenn man sich jetzt, ohne ins Detail zu gehen, aber mal in Berlin die Ergebnisse anguckt, auch wer da wie gespielt hat, wer verletzungsbedingt, krankheitsbedingt aufgeben musste. Es ist schon eine taffe Aufgabe für die Veranstalter, da ein kompetitives Feld die Woche über zu erhalten und die Zuschauer auch zu befriedigen. Und da finde ich Halle, die natürlich auch schon viele, viele Jahre Erfahrung haben, macht es halt sehr, sehr gut auch mit dem, was es drumherum gibt, auch wenn die Anlage zum Beispiel nicht viel größer ist als in Berlin, aber halt mit Konzerten und Party und allem drum und dran, ist das schon relativ gut. Berlin zum Beispiel hat ja jetzt am Ende im Finale Pegula gewonnen gegen Kalinskaya. Pegula ist auch so ein bisschen, nicht nur weil sie das Turnier gewonnen hat, aber die war ja auch schon im Viertelfinale in Wimbledon, wo sie geführt hat, bis zu einer Regenunterbrechung, eigentlich für bei mir auch ein bisschen so unter Beobachtung für Wimbledon. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, es ist tough für die Turniere. Jetzt macht Halle nicht alles richtig, ne? Also wir könnten zum Beispiel über die Zverev-Ansetzung während des Deutschlandspiels reden. Hast du das eigentlich mitbekommen?
Nee, gar nicht, hatte ich so nicht
Der
auf dem
hat
Schirm.
zweite Hauptrunde ATP und Turnierveranstalter, die setzen ja den Tag über an und der hatte das Abendspiel so, dass er während des zweiten Gruppenspiels von Deutschland gegen Ungarn angesetzt worden ist, in einem halbleeren Stadion. Und das Turnier hatte sich sogar vor dem Match noch dazu genötigt gesehen, eine Pressemitteilung bzw. Tweets auf X rauszugeben, wo sie das gerechtfertigt haben. Alexander Zverev hat nach dem Spiel auf der Pressekonferenz, nee, nicht auf der Pressekonferenz, aber am Tag danach, weil die Pressekonferenz ist ausgefallen, weil er natürlich den Rest vom Spiel sehen wollte, gesagt, dass das natürlich nicht in seinem Interesse war und dass er, wenn ein anderer Spieler gespielt hätte, auch nicht das Spiel geguckt hätte, sondern Fußball natürlich. Und hinter dem Center Court ist ja eine Leinwand, wo Public Viewing war und da haben natürlich die Tennisleute die Tennisfans Fußball guckt. Also Halle macht auch nicht alles richtig und das ist für mich auch so ein bisschen so ein Kopfschüttelding gewesen. Ich mir denke so, das kann doch nicht sein. Also da hat irgendjemand gepennt. Das kann eigentlich nicht passieren und das passiert im Tennis trotzdem immer mal wieder. Aber
Da war der Supervisor wahrscheinlich kein Fußballfan.
ja, aber komm. Also das ist ja nicht, also da gibt's ja Leute, die das prüfen. Und da muss ja irgendwann mal dann jemand sagen, ey, das machen wir aber besser nicht so. Aber Barbara Rittner hat ja auch schon sehr ausführlich darüber geredet, wie viele Stunden sie verbringt in Berlin mit Ansetzungen und dass die Spielerinnen natürlich gewisse Präferenzen haben. Aber es ist nicht leicht. Und das Stadion in Berlin hatte Anfang der Woche auch Podcast von Chip und Charge gehört. Da hatte Andreas so ein bisschen auch ein bisschen so natürlich nahegelegt, dass Berlin als Stadt und der Senat natürlich andere Problemfelder hat, als jetzt das Steffi-Graf-Stadion so zu modernisieren, dass da eine Top-Arena steht. Und Kasatkina, die ja auch ja sehr vocal sein kann, sich doch auch kritisch äußert, nicht nur gegenüber ihrem eigentlichen Heimatland, sondern auch gesagt hat, dass das Turnier nicht gut ist, nicht gut organisiert ist und so weiter. Und in letzter Konsequenz, weiß nicht, welche Zusammenhänge es da gibt, ist jetzt aber so tatsächlich, dass es einen Ausrichterwechsel geben wird. Hat heute die Bild-Zeitung berichtet und mein ehemaliger Arbeitgeber, das Tennismagazin hat auch darüber berichtet. Mein ehemaliger Kollege Christian Albrecht Barschel und es gibt einen Ausrichterwechsel. Edwin Weindorfer hat gegenüber der Bild-Zeitung gesagt, ich habe nach 5 Jahren ein Ausstiegsrecht wahrgenommen aus persönlichen Gründen, sagte der Geschäftsführer der Emotion Group. Der richtet ja auch, wie wir vorhin auch von dir gehört haben, unter anderem das ATP-Turnier in Stuttgart aus, in Wien und wo du jetzt natürlich warst, in Mallorca und Markus Günthert und Perfect Match werden das Rasenturnier übernehmen. Aber es steht meiner Meinung nach vor großen Herausforderungen. Aber nicht alle Herausforderungen sind irgendwie einzufangen, weil halt diese Saison so kurz ist und auch spezialisiert für gewisse Leute, die darauf gut spielen und die das richtig wertschätzen können und auch all in gehen. Und dann gibt es halt SpielerInnen, die sagen, ja komm, also Rasen ist für die Kühe. Wer hat das übrigens gesagt?
Du gerade.
Stark. Es hat Ivan Lendl gesagt.
Okay,
Nach
ja, siehst du.
etlichen Anläufen dieses Turnier gewinnen zu wollen.
Vor meiner Zeit, da hatte ich noch nicht alle Zitate.
Vor meiner Zeit auch, also komm mal.
Weiß ich nicht.
Nee, aber also als jemand wie du, der versucht, in die deutschen Turniere reinzukommen und so, nimmst du das wahr, dass gewisse Spieler sich total auf die Rasensaison freuen und diese Turniere total wertschätzen können und Spieler, die aber auch sagen, boah, hoffentlich ist der Rasen bald wieder weg und dass diese
Ja.
Turniere es ein bisschen schwieriger haben auch?
Ja, absolut. Also, ich hatte in einer der letzten Folgen schon gesagt, dass ich grundsätzlich der Rasen schon den anderen Belegen, würde ich sagen, über die Jahre ein bisschen angenähert hat. Es ist kein eklatanter Unterschied mehr, aber ich würde schon sagen, dass es immer noch Spieler gibt, vielleicht vor allem aus Südamerika, die sich jetzt da nicht so heimisch fühlen und dann doch Europäer vielleicht ja dann doch sagen, ich spiele sehr, sehr gerne auf Rasen, auch Australier, auch historisch bedingt.
Früher waren 3 der 4 Slams auf Rasen, also ganz früher.
Ja, und haben einfach da irgendwie eine sehr weitreichende Tradition, und es gibt einfach viele Australier, die doch auch einen nicht unbedeutenden Teil ihrer Punkte übers Jahr gesehen dann in dieser kurzen Rasensaison holen. Genau. Ja, also gibt es natürlich.
Ist Rasen eigentlich dein bester Belag?
Das ist so schwer zu sagen, weil ich spiele sehr gerne drauf, aber wenn du jetzt siehst, wie die letzten ja, drei Turniere gelaufen sind. Einmal bin ich nicht reingekommen, einmal erste Runde, einmal zweite Runde. Natürlich sind die Turniere auch extrem gut besetzt.
Ich wollte gerade sagen, aber in Relation, also jetzt ATP 250er Turniere, Quali auf Sand oder Hartplatz, würdest du ja auch nicht automatisch direkt besser abschneiden.
Ja, absolut. Deswegen ist es immer so ein bisschen formabhängig auch, wie startest du in diese 3, 4 Wochen, in welcher Konstitution befindest du dich, wie viel Selbstvertrauen hast du. Das kann einfach einen riesen Unterschied machen. Und du kannst auch als guter Rasenspieler mal 3, 4 schlechte Wochen haben und eine schlechte Rasensaison spielen. Kannst dann auch nicht sagen, ja, liegt mir irgendwie doch nicht. Deswegen ist so die Bewertung der Rasensaison halt so ergebnisabhängig, weil du dich auch ja aus einem Loch gar nicht rausziehen kannst, weil wenn du einmal im Loch bist, dann ist schon vorbei. Ja, andersrum kannst du 2, 3 gute Wochen haben und musst die halt nicht mehr bestätigen und dann war es natürlich super. Ich kann nur sagen, ich fühle mich sehr, sehr wohl auf Rasen. Es gibt auch sehr viele Spieler, die auch immer sagen, sie spielen gerne auf Rasen, die Rasensaison sollte länger dauern, aber die Herrichtung der Plätze und natürlich auch das, ja, die, wie sagt man, die Maintenance, also die Instandhaltung der Plätze bedarf natürlich nicht nur einer Expertise, sondern halt auch, es ist ein riesen Kostenaufwand und sehr viel Mühe, die damit einhergeht. Ja, ich habe es jetzt nur auf Mallorca mitbekommen. Da sind ja die Plätze auch ganzjährig bespielbar. Nach ein paar Wochen sind die wieder top in Ordnung und dann gehen die Mitglieder da drauf. Ja, aber muss sich halt jemand drum kümmern, muss sich lohnen. Und das ist klar, dass es nicht jeder Tennisclub in jeder x-beliebigen Stadt in Deutschland schafft, irgendwie 2 Rasenplätze in einem guten Zustand zu halten. Ja, deswegen ist es leider so, dass es nicht so viele Turniere gibt. Aber es ist halt immer nicht nur ein gutes Gefühl, sondern sieht halt auch immer irgendwie cool aus auf den Bildern, mit dem grünen Untergrund. Ja, ist schon immer sehr, sehr nett.
Hier eine knappe Stunde von mir entfernt in Bad Homburg bei Frankfurt findet ja auch diese Woche WTA-Turnier statt. Und Wimbledon ist ja da auch mit eingestiegen vor ein paar Jahren. Angelique Kerber ist Turnierdirektorin und die müssen auch sehr viele Auflagen erfüllen. Steckt natürlich auch, Bad Homburg ist keine arme Stadt. Da stecken viele Sponsoren mit drin, um da es so nah hier dran ist und ich auch die Pressesprecherin kenne. Da steckt schon für so eine Woche Turnier sehr, sehr viel dahinter. Und in Berlin natürlich auch und bei den Herrenturnieren auch. Und deswegen umso würde ich natürlich den Veranstaltern und den Turnierdirektoren und allem drum und dran immer gönnen, aus deutscher Sicht, dass die immer eine gute Turnierwoche haben, aber es relativ schwierig ist. Das hatten wir jetzt ein bisschen angekratzt. Wir haben HörerInnen-Fragen bekommen, unter anderem auch über Patreon von Patrick. Vielen Dank, Patrick, an dieser Stelle. Er hat unter anderem gefragt, Wolli, Unterschiede Wimbledon-Halle, Wimbledon-Belag langsamer, Fragezeichen. Du hast Quali in Wimbledon gespielt und auch Hauptfeld schon gespielt vor 3 Jahren?
Jahren, ja,
Vor 3 Jahren, genau.
2023.
Warst natürlich jetzt in Halle auch trainieren. Bist ein guter Ansprechpartner dafür, für die Frage.
Ja, das Ding ist, dass sich ja schon in Halle die Plätze unterscheiden. Der Center Court ist anders zu spielen als die Außenplätze. Ich rede jetzt so daher, ich habe noch nie auf dem Center Court dort gespielt, aber es ist halt das, was ich von allen Spielern höre. Der Center Court in Halle hat halt relativ viel Schatten tagsüber, vor allen Dingen auf einer Seite und deswegen ist dort halt die Feuchtigkeit ein bisschen höher. Folglich ist der Platz rutschiger. Es ist auch kein Rasen, der dort das ganze Jahr liegt, sondern es werden so Platten reingefahren und der wird dann zusammengelegt. Dann in Wimbledon in der Quali, da spielt man auf einer riesigen Wiese eigentlich. Das ist ein ich glaube, Cricketfeld oder so.
In Roehampton, genau,
Genau.
wurde heute auch noch gespielt. Glückwunsch an dieser Stelle an Eva Lys, die als einzige Deutsche das Hauptfeld erreicht hat heute mit einem sehr, sehr starken Sieg über Amanda Anisimova, die auch nach Verletzungen zurückkommt, in der Weltrangliste sogar hinter ihr platziert war, 6-4 im dritten, und da die deutsche Fahne hochgehalten hat. Vor 2 Jahren war ich auch in Roehampton, ich glaube sogar donnerstags. Ja, da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Ja, das ist also da, wenn ihr mal eh vorhabt, Wimbledon zu gehen und ihr es euch zeitlich einrichten könnt, gerne mal in der Woche vorher in der Quali vorbeischauen. Preise sind 10 Pfund oder so.
Ja, also er hat natürlich einen speziellen Flair. Ich würde sagen, mit dem Turnierrasen von allen anderen Turnieren hat das auch relativ wenig zu tun. Finde ich extrem langsam. Und dann hast du natürlich dann die Umstellung zur Wimbledon-Hauptanlage. Und das ist dann nochmal ein komplett anderes Turnier. Nicht nur einfach, ja, wie imposant das Ganze ist, sondern auch die Perfektion der Plätze. Das ist einfach ein ganz anderes Level, spielt sich natürlich auch unglaublich, würde ich natürlich auch immer sagen, dass es der beste Rasenplatz ist, den es gibt. Und dementsprechend hat man halt schon von Quali zu Hauptfeld und sogar auf derselben Anlage wie zum Beispiel in Halle Unterschiede zu den einzelnen Plätzen. Genau, ja.
Ja, interessant. Ich habe gerade, als du es erzählt hast, überlegt, ob ich das auch so wahrgenommen habe, dass das in Roehampton so langsam war. Ein bisschen auf jeden Fall. Naja, morgen ist auf jeden Fall, ist heute die Quali schon zu Ende oder es wird morgen nochmal gespielt? Sind morgen noch, du hast es heute ein bisschen verfolgt.
Ich meine, ich habe heute durchgeschaut und es waren alle durch. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob normal auch freitags noch gespielt wird. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber.
Bei anderen Slams schon, aber ich könnte mir vorstellen, dass, weil Wimbledon halt nicht auf der Anlage gespielt wird, dass das jetzt schon vorbei
Ja,
ist.
das könnte sein. Und natürlich Best of Five bei den Männern im Quali-Finale. Da gab es ja auch schon mal den einen oder anderen, der nach dem Satzball zum 2-0, zum 2-0 setzen, dann dachte, es wäre vorbei. Und dann nochmal kurz daran erinnert wurde, dass man ja drei Gewinnsätze hat.
Richard Gasquet hat heute in 4 Sätzen verloren, das erste Mal seit 20 Jahren überhaupt Quali gespielt bei einem Grand Slam.
Ja, es gab eh wieder ein paar bemerkenswerte Sachen,
Ja, ich wollte gerade
die
sagen,
auch.
du bist heute unser Quali-Experte. Du hast ein bisschen was vorbereitet.
Sehe ich die Spieler, an denen ich jetzt ein bisschen näher dran bin oder gegen die ich dieses Jahr halt auch schon gespielt habe, die interessieren mich dann auch immer auf einem Auge. Unser alter Freund Patchy Perricard hat heute 44 Asse serviert im
Da
Quali-Finale.
ist, da ist die, da ist die, die Streak wieder.
Die Streak,
Vierter Podcast in Folge erwähnt.
die Reihe,
Die Reihe,
genau,
Entschuldigung, Streak gibt's
ja.
nicht.
In 4 Sätzen gegen anderen Franzosen verloren, dann hat sich Siso Bergs qualifiziert. Der hat in der zweiten Runde gegen den Franzosen Herbert gespielt, gegen den ich ja in Stuttgart verloren habe. Der Coach, der Trainer von Siso Bergs ist Ruben Bemmelmans, einer meiner besten Freunde von der Tour, mit dem ich auch sehr, sehr oft Doppel gespielt habe. Der fragt mich, glaube ich, schon das 6. Mal vor dem Match, ob ich nicht was hätte zum Gegner. Hat diesmal wieder ganz gut geklappt. French Open Quali war es das Gleiche. Hat er mich auch am Tag vor dem Match kontaktiert, ob ich nicht ein paar Sachen noch hätte zum Gegner.
Musst du dich beteiligen lassen, langsam mal.
Ja, du, wenn das immer so einfach wäre. Nee, aber ich kenne das ja auch, wenn man dann sieht, okay, mein nächster Gegner hat gegen den und den gespielt. Dann fragt man halt schon nochmal rum. Also manche Spieler machen es natürlich gar nicht. Die sagen, also interessiert mich nicht, wie der gegen den gespielt hat, weil es ein anderes Match oder ich kümmere mich nur um mich. Aber ich bin schon jemand, der dann sich zumindest mal so eine Grundidee einholt, wenn ich den Spieler ja überhaupt nicht kenne. Dann hat sich ein Gegner von mir, der Otto Virtanen, eigentlich in Lugano gespielt dieses Jahr, hat sich qualifiziert, hat erste Runde 4 Matchbälle abgewehrt, zweite Runde 4 Matchbälle abgewehrt und ja, sich dann qualifiziert, das ist natürlich auch brutal. Ich
Crazy,
habe
man.
gegen ihn ja im Challenger-Finale mit Matchball verloren. Ja, so eng ist es beieinander. Dann Henry Squire, der bei uns ja auch zu Gast war, hatte er in der ersten Runde 6-4, 5-4 und hat aufs Match serviert. Und sein Gegner hat sich jetzt auch qualifiziert. Ja, also es gibt viele Fälle, wo der Spieler schon am Rande einer Niederlage war und dann irgendwie noch einen Fuß in die Tür bekommen hat. sich rausgezogen hat und dann irgendwie einen der größten Erfolge und der schönsten Momente in seinem Tennisleben feiern darf. Also es ist wirklich verrückt, wie es laufen kann, natürlich speziell auf Rasen, aber jetzt beim Virtan zum Beispiel, dass du zwei Matches in Folge vier Matchbälle abwehrst, einmal bei eigenem Aufschlag und einmal vier, wenn der Gegner serviert. Ja, das hat schon was. Das passiert auch nicht alle Tage. Genau, ja, das sind so die Spieler gewesen, die ich ja auch ein bisschen mehr verfolgt habe in der Quali.
Aus deutscher Sicht, der Vollständigkeit halber, Mona Bartel und Ella Seidel haben es nicht geschafft in der Quali. Und bei den Herren auch Rudi Mollek hat zweite Runde gespielt und Benjamin Hassan wie Henry Squire auch in der ersten Runde ausgeschieden. Aber die werden hoffentlich in ein paar Monaten in New York die nächste Chance haben,
Ja,
sich wieder.
Benny auch sehr schwierige Auslosung gehabt gegen James Duckworth. Ich glaube, der hat in Stuttgart aus der Quali
Ja.
Viertelfinale gespielt. Ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, wenn du in der kurzen Rasensaison irgendwie ein Turnier gut spielst, hast du direkt Selbstvertrauen für das, was kommt, weil so viele Höhen und Tiefen wirst du in der Rasensaison nicht erleben. Und auch Rudis Gegner, der Australier Alex Bolt, als Alternate reingekommen in die Quali. Also kurzfristig vor Ort durch eine Absage profitiert und ja, sich dann auch qualifiziert. Ich meine, nach 2-0 Satzrückstand im Quali-Finale. Gibt noch eine ganz geile Story, die mir jetzt gerade einfällt. Es gibt einen Franzosen, Jules Marie, auch sehr bekannter YouTube-Kanal, ich glaube 125.000 Follower.
Ich wollte gerade sagen, den Namen, den ich habe gerade den Namen mit irgendwas assoziiert und das war der
Er
YouTube-Kanal, ja.
macht sehr, sehr, sehr coole Vlogs von seinen Turnieren, also nicht nur die großen Turniere wie Australian Open, sondern auch von kleinen Future-Turnieren. Hat wohl immer jemanden dabei, der ihn mit Kamera begleitet, das sehr, sehr cool aufbereitet. Und er war erster Alternate und zu dem Zeitpunkt ja, war Andy Murray halt auch noch im Draw. Ich weiß gar nicht, hat er rausgezogen? Weißt du da was?
Ja, also dann gehen wir es direkt an. Ich habe mich natürlich vorbereitet auf die Verletzungsgeschichten von Murray und von Djokovic auch. Und es ist so, dass Andy Murray ja in Queens gespielt hat und dann nach 5 Spielen verletzungsbedingt aufgeben musste, weil es ihm so krass in den Rücken reingezogen hat und er das echt erst tatsächlich erst so richtig mit Matchbeginn wahrgenommen hat, wie er danach auf der Pressekonferenz ziemlich niedergeschlagen berichtet hat. Und ich finde es halt so krass, auch beim Thema Schmerzempfinden. Ich glaube, wir haben vor ein paar Wochen darüber auch schon mal geredet, ne? Wie diese Top-Jungs anders drauf sind beim Thema Schmerzempfinden. Ich habe heute mit Simon Briggs vom Telegraph Kontakt gehabt, der die letzten Tage über auch das Gesundheitsbild von Andy Murray berichtet hat. Und Andy Murray hat dann heute an ausgewählte britische Medien auch eine Pressemitteilung gesendet. Und der hat einfach eine Zyste hinten in der Wirbelsäule gehabt.
Ja, weißt
Die,
du,
die,
wann er
die,
rausgezogen hat?
ja, ich wahrscheinlich direkt nach Queens,
Nee, 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 eben nicht. Also eben nicht, weil.
aber der hätte doch safe auch eine Wildcard noch bekommen. Kannst du mir
Nee.
nicht.
Ich weiß nicht, ob die Wildcards schon alle raus waren. Nee, das, was ich erzählen wollte, ist nicht, dass der Spieler einen Block hat, sondern er war erster Alternate. Und dann hat er. Er braucht halt noch jemanden, der absagt. Und du bekommst natürlich mit, okay, wer ist hier, wer könnte noch rausziehen? Du redest mit den Spielern und die sagen, ey, du wirst Wind davon bekommen haben, dass der Murray irgendwie vor ein, zwei Tagen aufgegeben hat und wahrscheinlich nicht spielen kann. Und dann hat er ihm eine Nachricht geschrieben bei Instagram und hat ihm gesagt, hey, mein Idol, mein Vorbild, hat ihm, glaube ich, vor 5 Jahren auch mal ein Bild geschickt, wo die beiden trainiert haben oder so. Also er fand ihn wohl wirklich sehr gut. Und dann hat er gesagt, ey, ich bin erster Alternate. Wenn du nicht spielen kannst, dann zieh bitte noch vor 10 Uhr morgen früh raus, weil dann komme ich rein und es wäre ein Traum für mich und so. Ich meine, du bist Erste Alternate, du hast Hotelkosten zu tragen, du hast deine Reisekosten zu tragen, du bist da für nichts. Und wenn jetzt noch einer absagt,
Ja,
bist du direkt
und hat
erste
er
Runde.
geantwortet? Hat er geantwortet?
Ich weiß es nicht.
Ah, okay.
Er ist dann, ich habe nur gesehen, dass der Jules Marie reingekommen ist und der Sprung halt, ja, dann reinzukommen. Ich weiß nicht, was jetzt Preisgeld erste Runde Quali ist, 20.000 Euro. Und natürlich die Chance, Wimbledon Quali zu spielen, dann bekommst du natürlich auch Verpflegung auf der Anlage. Also du hast dann auch deine Akkreditierung, zählt dann auch für den normalen Umkleide, für die normale Umkleide und nicht für die Trainerumkleide. Also
Ja,
du wirst
ja,
eigentlich
ja.
von einem, ja, ich will nicht sagen Balljungen, zu einem Star. So ist dann der Unterschied, von der Handhabe, wie das Turnier dann mit dir umgeht, ob du erster Alternate bist oder wenn du dann drin bist, dann wird dann auch das Hotel gezahlt. All solche Sachen. Und deswegen, ja, kann ich das natürlich auch verstehen, dass ihm das ein Anliegen war. Ich fand es natürlich trotzdem, ja, lustig, dass er Andy eine Nachricht schreibt. Und ja, war dann aber auch cool zu sehen, dass er dann irgendwie noch reingekommen ist. Deswegen hatte ich gefragt, ob Andy Murray schon rausgezogen hat und wenn ja, ob du weißt, wann.
Okay, also das Timing kannte ich nicht, aber um es noch
Ja.
zu Ende zu bringen, weil das wird die Leute, glaube ich, auch interessieren, ist jetzt tatsächlich so, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass er Einzel in Wimbledon spielt. Der konnte gestern das erste Mal wieder ein paar Bälle schlagen, was ja auch schon krass ist nach einer Operation am Wochenende. Und er hat heute gegenüber den englischen Medien gesagt, ich zitiere mal kurz, I don't want the last time that I played on a tennis court to be what happened at Queens. Also er möchte auch eigenbestimmt die Bühne verlassen. Die wahrscheinlichste Option ist jetzt, dass er mit seinem Bruder Jamie Doppel spielen wird in Wimbledon. Fürs Einzel wird es zu einer hohen 90er-Prozentzahl nicht reichen. Er hat heute noch gesagt, dass sein Ziel ist, das Doppel zu spielen mit seinem Bruder und seine Karriere dann bei den Olympischen Spielen zu beenden. Ja, das heißt, der nächste Große,
Das ist eine Ansage, ja.
es war schon ein paar Wochen und Monate klar, also die Rückenschmerzen waren schon krass. Jetzt hat er sich diese Zyste, die in der Wirbelsäule festgeklemmt hat, unten. Ich erspare euch jetzt diesen ganzen medizinischen Text. Ich habe mir das hier schicken lassen, aber eine Zyste, die letzten 3 Wochen seit French Open, wo er auch unter Schmerzen gespielt hat, in der ersten Runde nochmal deutlich gewachsen sein soll. Ja, kein Spaß. Über Andy Murray sind auch genug Worte verloren worden. Wer mit einer Metallhüfte spielt, hat, glaube ich, der ganzen Sportwelt gezeigt, wie weit er gehen möchte und dass er auch über eigene Grenzen geht. Aber jetzt kommen wir langsam in Phasen halt auch, wo es immer schwieriger wird für ihn auch. Und letztlich, glaube ich, hat er das jetzt auch eingesehen. Und jetzt hoffen wir mal, dass er da noch ein schönes Doppel-Event hat mit Jamie, wenn er sich einigermaßen bewegen kann. Natürlich auch eine sehr coole Paarung und natürlich auch wie ein Einspielen für die Olympischen Spiele. Wenn auch auf einem anderen Belag, aber das werden wir auf jeden Fall beobachten. Hast du schon mal gegen seinen Bruder gespielt? Doppel irgendwo?
Ja, mit Ruben Bemmelmanns erstes Challenger-Finale zusammen in Glasgow. Ja,
Gute
das
Atmosphäre.
unglaublich. Für einen Challenger war fast wie Davis Cup.
Geil.
Ja, aber 1-0-Bilanz. Weiß nicht, ob es nochmal zu einem Aufeinandertreffen kommt. Also aktuell sieht's nicht danach aus.
1-0 gegen Jamie Murray, 1-0 gegen Dominic Thiem.
Ja,
Wir zählen.
Domi hat es mir noch auf Mallorca gesagt im Gym, Wahnsinn. Jetzt habe ich mein letztes Match auf Rasen gespielt und das erste war gegen dich.
Ich dachte schon, er hat den Podcast gehört, aber das wäre zu schön gewesen.
Das weiß ich
Wobei,
nicht, da haben wir nicht drüber gesprochen.
alles gut, ist vielleicht auch besser so. Aber die Aufrufzahlen sind ja sowieso sehr, sehr gut und steigen von Woche zu Woche. Da sind wir beide auch sehr dankbar an
Ja,
euch.
voll, voll. Vielen Dank an alle, die zuhören. Und wie gesagt, ich bin immer sehr, sehr erfreut, wenn wir Feedback bekommen. Ja, weil es einfach Spaß macht, sich damit auch auseinanderzusetzen, mit den Leuten irgendwie in den Austausch zu kommen. Und ja, natürlich ist es auch schön, wenn Sachen angenommen werden, wertgeschätzt werden und man da einfach Rückmeldungen zu bekommt.
Ja, so viel zur Wimbledon-Qualifikation. Wir können da auch ganz transparent mit euch sein. Wir haben mittlerweile Freitagnachmittag 5 Uhr. Wir haben uns entschieden, gestern nach einer Stunde, auch weil ich keine Zeit mehr hatte, einen Cut zu machen, auch mit dem Blick auf den Freitag, weil heute die Auslosung des Wimbledon-Hauptfelds war, und jetzt nochmal aufzunehmen, so lange wie wir brauchen und Bock haben. Das heißt, jetzt nach einer Stunde, die ihr schon gehört habt, jetzt wird es gleich um die Wimbledon Auslosung gehen und noch ein paar Insights auch zu Djokovic, seinem verletzten Stand und vielem mehr. Wally, du hast heute gut trainiert, wie angekündigt.
Ja, zurück auf der heiligen Asche. Erste Einheit in der Tennis-Base wieder gehabt. Flo Meier als Coach und als Trainingspartner Philipp Kohlschreiber. Es
Boah.
war schon eine sensationelle Kombination auf dem Platz. Nee, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und bin jetzt auch in Karlsruhe mittlerweile ins Hauptfeld gerutscht. Das heißt, ich starte frühestens Montag. Das heißt, das Turnier ist auch jetzt von dir legitimiert, dass es auch Sinn macht, da ich jetzt ein paar Tage Vorbereitung hatte, wie eigentlich alle Spieler, die auch dort spielen und
Ey,
aus der Wimbledon-Quali kommen. Ja,
Leute,
also.
das ist so krass. Wir haben schon jetzt locker 10 Minuten gesprochen, auch im Vorfeld, also im Off-Talk, der hat sich einmal erwähnt. Sowas kannst du mir doch mal erwähnen. Ist doch geil, dass du reingekommen bist. Ich
Ach so, ja.
krieg das jetzt hier erst on air. Ich krieg die Infos von Wolli auch nur so wie ihr mit, ja? Also on air.
Ja, also
Darüber hinaus erfahre ich nichts. Also.
alle Patreons werden gleich behandelt. Da hast du jetzt auch keinen Vorteil. Und deswegen wollte ich die Info jetzt als erstes hier raushauen. Genau, nee, das hat sich jetzt getan und wir haben natürlich
Stark.
auch die
Sehr gut.
Pause ja taktisch eingelegt, um die Auslosung für Wimbledon abzuwarten. Hier musste natürlich keiner weg abends oder so. Es gibt keine Prio, die über dem Podcast steht. Und deswegen haben wir eigentlich nur gewartet, um das Draw uns heute anzuschauen. Und mir ist als erstes aufgefallen, gegen wen Jannik Hanfmann spielt. Ganz schwieriges Draw, natürlich ein sensationelles Match, wird wahrscheinlich Center Court sein. Gegen Jannik Sinner.
Fällt
Wünscht man
einem
sich
auch.
manchmal, aber ist halt natürlich schon ein Brett.
Fällt einem natürlich auch direkt auf, nicht nur mit der deutschen Brille, sondern weil er halt natürlich auch in der oberen Hälfte gegen den Topgesetzten spielt. Also ist direkt die erste Paarung. Ja, muss man nicht viel zu sagen. Schlimmer geht's kaum oder geht's eigentlich gar nicht in den vergangenen Jahren gegen einen vollständig fitten Novak Djokovic, dann vielleicht noch, das wäre das Todeslos gewesen, aber ja, Sinner hat Halle gewonnen, hat bestätigt, dass er auch auf Rasen ein Top-2-Spieler ist und ja, das wünscht man sich natürlich nicht. Ein Spieler wie Jannik Hanfmann in seiner Ranking-Position, da hofft man natürlich immer, dass man machbares Los bekommt auf dem jeweiligen Belag und aber da, es kann er jetzt sozusagen abstempeln unter, wie du schon sagtest, Center Court, geile Erfahrung und mal gucken, was mit der Tagesform drin ist. Aber natürlich, da tritt man ihm auch nicht zu nah. Yannick, würde sich jetzt, glaube ich, auch nicht als Rasenexperte bezeichnen.
Ja, das weiß ich nicht. Also ich finde schon, dass Jannik sehr gefährlich auf Rasen spielen kann. Hat ja auch letztes Jahr Halbfinale auf Mallorca gespielt. Haben wir ja auch am Anfang der Folge drüber gesprochen, dass
Wo es
sicherlich
aber
auch
relativ langsam ist,
genau
hast du ja selbst
über
bestätigt,
die
ja.
Unterschiede des
Genau.
Rasens haben wir ja gesprochen. Aber ja, manchmal wünscht man sich dann wahrscheinlich entweder einen sehr machbaren Gegner oder halt so ein Match. Sicherlich das schwierigste Draw von der Erfolgswahrscheinlichkeit her, aber vom Highlight-Faktor ist es natürlich mit das Beste, was du bekommen kannst. Sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ein Top-Match, Center Court in Wimbledon, da kannst du halt auch ein Häkchen in die Box machen für deine Lebensliste. Und ja, unter dem Aspekt, man hat nichts zu verlieren. Und ja, unter dem Aspekt kann man es halt auch sehen.
Toll. Also ich habe mir das Tor auch mal genauer angeguckt, du glaube ich auch noch mal, sofern du das konntest,
Auf jeden Fall.
mit meinem Training. Ich habe heute, also ich muss dir natürlich zustimmen, natürlich gibt es nichts Wichtigeres als diesen Podcast, aber um ehrlich zu sein, ein bisschen lustig zu sein, wir hatten die Woche zum ersten Mal so auch schon ein bisschen Terminstruggle, dass wir beide gut zusammenkommen. Du natürlich mit Turnier und Recovery und Training, ich die Woche mit sehr viel Bürokratie, ich hatte es ja schon erwähnt. Deswegen hat das sehr gut gepasst und habe gestern Abend tatsächlich auch aus Trainingsgründen da mit meiner Mannschaft dann hingemusst, weil wir auch in der Vorbereitung sind und ich da ausnahmsweise mal als Vorbild vorangehen wollte. Wir sprechen über die obere Hälfte und da ist ja nicht nur die Begegnung Sinner-Hanfmann interessant, sondern gleich darunter spielt Berrettini, ehemaliger Finalist in Wimbledon, gegen Fuksovic. Berrettini hat sehr viele Verletzungsprobleme gehabt, war ein bisschen unklar, wo er steht, hat jetzt aber in der Rasensaison Stuttgart-Finale gespielt, gegen Draper dort verloren, auch in Halle angetreten, ohne das, was ich gehört habe von italienischen Kollegen, dass da irgendwas zwickt, etc. Das wäre dann eine mögliche Zweitrundenpartie direkt, Jannik Sinner gegen Berrettini. Wenn er komplett fit ist, natürlich einer der besten Aufschläger der Tour und der sich sehr wohl fühlt auf Rasen. Genau, das ist auf jeden Fall dann wahrscheinlich eins der ersten Highlights der Anfangsphase. In diesem Viertel ist auch Daniel Altmaier als Deutscher drin, spielt gegen eine Wildcard aus Großbritannien. Kennst du den eigentlich? Ferry?
Ja, einer der wenigen Spieler, die ich jetzt noch nicht so oft habe spielen sehen. Natürlich bekommt man die Ergebnisse mit, weil er vermehrt auch auf der Challenger Tour das letzte halbe Jahr, das letzte Dreivierteljahr gespielt hat. Da natürlich auch ganz gute Ergebnisse erzielt hat. Dementsprechend hat er ja auch die Wildcard dafür auch bekommen. Aber ich kenne ihn nicht so gut. Ich glaube, zu anderen Wildcards könnte ich jetzt ein bisschen mehr sagen, aber ihn kenne ich nicht so gut.
Schauen wir mal, also was ich eben über Jannik Hanfmann gesagt habe, auf Rasen gilt, glaube ich, da hast du mir ein bisschen auch Kontra gegeben, aber ich glaube, bei Daniel ist es dann schon eher so, dass er sich auf Rasen nicht so wohl fühlt. Hat übrigens jetzt auch in Hamburg zugesagt, das Turnier hat ihn verpflichtet, dann nach Wimbledon auch. Da schauen wir mal, aber ist, glaube ich, dann doch eins auch für ihn eines der machbareren Lose. Auch auf Rasen. Die Gesetzten in dem Bereich sind Kriegsbohr, Jarry und Ben Shelton. Also mögliches Achtelfinale von der Setzung her wäre Sinner gegen Shelton. Und in dem unteren Viertel, in dieser oberen Hälfte, ganz oben, sind Dimitrov und Medvedev. Und in diesem Viertel ist auch Jan-Lennard Struff, der ja in der Vergangenheit so oft Pech hatte mit Auslosungen, wenn er nicht gesetzt war. Er hätte Finale spielen müssen, Volley in Halle, um noch reinzurutschen. Und ist jetzt als Ungesetzter gelost worden gegen Marocan, den
Ja.
ich auch ein bisschen vorgestellt hatte, schon im Rahmen der Davis-Cup-Begegnung gegen Ungarn in Tatabánya. Da habe ich auch ein 10-minütiges Interview mit Marocan geführt. Das ist halb frei zugänglich, for free unter dem Podcast und komplett bei Patreon. Ganz, ganz höflicher junger Mann, der noch so ein bisschen, das war jetzt Stand Februar 2024, mit der neuen Erwartungshaltung auch zurechtkommen musste. Gerade in Australien gute Spiele abgeliefert und dann sozusagen als Home Crowd Favorit unter gutem Druck mit einer kleinen Knieverletzung dann im Davis Cup nicht so erfolgreich, hat aber gut gespielt jetzt auf Rasen. Ich habe es mir nochmal hier rausgeschrieben, hat in Halle einen Satz gegen Sinner gewonnen. Das muss man halt auch erstmal schaffen, wenn man sich die Ergebnisse anguckt. Aber meiner Meinung nach ganz klar machbar. Und danach, wenn man sich das ein bisschen anguckt, ist da Zhang, der mittlerweile auch gesetzt ist, also der ist reingerutscht als 32 Gesetzter, der hat zum Beispiel Medvedev geschlagen auf Rasen und Halbfinale in Halle gespielt. Also Marushan und Zhang als mögliche Erstgegner von Struff ist jetzt nicht so klangvoll, aber in Relation auf Rasen Form nicht so einfach. Stimmst du mir dazu?
Ja, absolut. Vor allem die erste Runde Marojan ist so ein bisschen ja, unangenehm zu spielen. Ich habe auch in Stuttgart mit ihm trainiert. Unglaublich einfach, was er für ein Gefühl bei den Stoppbällen hat. Fast aus jeder Lage spielt er die Dinger so kurz hinters Netz, wie es kaum ein anderer Spieler schafft. Und ja, beim Zhang ist es so, dass er ein sehr gefährliches Spiel hat. Ist halt so, dass er als Nummer 32 auch jemand dann ist, den man dann zweite Runde wahrscheinlich auch nehmen muss und den sich Struffi auch auf jeden Fall zutrauen wird. Deswegen ist es so ein bisschen, ja, tricky, also beide Partien. Aber insgesamt würde ich sagen, dass ja, die Auslosung müsste er eigentlich schon so nehmen als ungesetzter Spieler. Und auch danach fünf gesetzten Medvedev,
Genau, das wäre
der.
dritte Runde. Das ist der am höchsten Gesetzte da, ganz unten.
Genau.
Auch auf Rasen natürlich machbar. Er hat sich ja selbst schon mehrmals in seiner Karriere, also Medvedev, als Hardcourt-Spezialist bezeichnet. Aber stark genug natürlich. Aber ich muss ehrlich sagen, ich nehme immer so ein bisschen als Richtwert bei Strofi auch die erste Runde in Wimbledon vor 2 Jahren gegen Alcaraz, die er in 5 Sätzen verloren hat, wo er ja absolutes Vollgas-Tennis gespielt hat, ja, also konsequent Aufschlag, Volleys und so weiter und es im fünften verloren hat. Aber wenn er das gut macht, mit einer guten Aufschlagqualität, einer guten Aufschlagquote, das, was ich jetzt sozusagen die Gegner, wie ich die Gegner bezeichnet habe, als schwierige Lose, ne, sehen die Gegner natürlich dann den Namen Struff selbst sehr ungern da in den ersten Runden.
Ja,
Also.
auch insgesamt einfach seine Rasensaison halt ein bisschen unglücklich gelaufen. In Stuttgart krank geworden, dann eigentlich ohne Training, Halle gespielt, erste Runde
Ja.
noch durchgekämpft gegen Daderi, der auch total frei aufgespielt hat und dann natürlich,
10 Matchbälle.
ja, sehr, sehr, halt einfach so ein bisschen ja, durchgearbeitet, sage ich mal, und danach einfach auch eine schwierige Auslosung gehabt. Ja. Wird wahrscheinlich auch eine Standortbestimmung, so die ersten ein, zwei Runden für Struffi. Aber ja, grundsätzlich vom Spiel her, wie du sagst, ist natürlich schon ein Spieler, der weit gehen kann in so einem Feld.
Tsitsipas geschlagen, ne? Bevor er
Ja.
gegen Tsitsipas geschlagen und dann im Tiebreak des dritten Satzes gegen Sinner verloren. Also komplett konkurrenzfähig im Top 30 Bereich. Bin ich sehr gespannt und sehe ich auch mal wieder als Chance für Struffi, wenn er sein offensives Spiel bringt, wenn die Hüfte nicht zwickt, wenn der Virus auskuriert ist, alles Elemente, die man vor Ort dann von Tag zu Tag mal beobachten muss. Genau. Zu der oberen Hälfte, dem ersten Viertel oder der ersten Hälfte der oberen Hälfte ist zu sagen noch Adrian Mannarino an 22 gesetzt, einer meiner Lieblingsspieler auf Rasen. Erste Runde gegen Monfils. Und würde danach auf Wawrinka laufen und in der dritten Runde ein Duell mit Dimitrov warten, der ja selbst ein sehr, sehr guter Rasenspieler ist und in Queens auch traditionell gut spielt. Und ja, das Duell würde ich gerne sehen. Dritte Runde Mannarino gegen Dimitrov, das noch der Vollständigkeit halber. Dimitrov wäre dann auch ein Achtelfinalgegner von Medvedev oder Struff. Oder Zhang.
Ja, muss man
Oder
schauen auch,
Marushan.
wie Monfils aus der Mallorca-Woche kommt. Ist ja jetzt wieder mal eine Woche gewesen, wo er weitergespielt hat. Dann natürlich kürzere Vorbereitung vor Ort. Wie gesagt, anderer Rasen. Mannarino war auch auf Mallorca, hat früh verloren. Deswegen so ein bisschen umgedrehte Vorzeichen in der Partie. Und ja, ich denke, es wird dann in der dritten Runde schon auf Dimitrov hinauslaufen, dass er sich da durchsetzt.
Wenn man weiterschaut in dieser oberen Hälfte, sind dann Alcaraz und Rüd gesetzt. Und bei Casper Rüd, der sozusagen ganz unten in der oberen Hälfte top gesetzt ist, der mag Rasen gar nicht. Das hat er auch schon mehrmals gesagt. Und das ist ein klassischer Fall. Das gibt es, glaube ich, auch so nur auf Rasen und so in Wimbledon, dass man dann da in eine Sektion reinkommt, die relativ schnell offen sein könnte. Er spielt gegen Qualifikanten, Australier, Bolt. Den sehe ich ganz gut auf Rasen.
Ja, das ist ja Rudis Gegner. Also Rudi Mollecker hat ja gegen ihn gespielt
Genau, haben wir gestern schon
in der
drüber geredet.
Quali, genau am Anfang der Folge quasi. Und ja, das wäre so eine Partie, wo es zu einer Überraschung kommen könnte,
Und jetzt
wie du
sage ich dir
schon
was, ich
sagst.
sehe es gar nicht. Also das würde ich dann gar nicht als
Ja, du
als
bist ein
richtige
Kenner.
Überraschung.
Du
Ja
bist ein
gut,
Kenner.
okay,
Ja.
aber ich habe es jetzt nicht nochmal gegoogelt, aber die Wimbledon-Ergebnisse von Rüd, ein bisschen überspitzt formuliert, wird ihm ja immer vorgeworfen, dass seine Rasenvorbereitung Golf ist auf Wimbledon.
Ja, wenn du halt so eine Sache einmal sagst, die wird dir dann halt die nächsten 10 Jahre vor die Füße gelegt. Das ist ja klar. Nee, aber so ein Klassiker. Linkshänder der Australier, super Rasenspieler, außer Quali, viel Selbstvertrauen, 3 Matches gewonnen, ist schon voll im Turnier und spielt gegen einen Hochgesetzten, wo Rasen der absolute Unlieblingsbelag ist. Und ja, das wäre für mich so ein Tipp. Wo ich sage, da könnte ein niedrig gerankter Spieler einen hochgerankten schlagen. Ja, Bolt, wie gesagt, war ja auch im Alternate sogar in der Quali, also noch nicht mehr in der Quali direkt drin. Interessante Partie, bin ich gespannt.
Aus deutscher Sicht ist das auch eine interessante Ecke, weil Dominik Köpfer gegen Fabio Fognini, der eigentlich ja auf einer Abschiedstour auch ist, direkt oben drüber ist. Also ein Zweitrundenmatch wäre dann theoretisch Köpfer gegen den Gewinner von Bolt gegen Ruud. Und Maxi Matera ist eins oben drüber, der gegen Bautista Agut spielt. Bautista Agut mit der beste spanische Rasenspieler. Meiner Meinung nach. Hat aber auch immer mal wieder noch zu kämpfen gehabt nach seinem schweren Unfall. Kann ich sehr wenig zu sagen, wie konkurrenzfähig er momentan ist, aber rein von seiner Erfahrung auf Rasen unangenehm für Maxi Matera.
Ganz, ganz kurz, kannst du noch mal kurz sagen, was er für einen Unfall hatte?
Der ist, glaube ich, vom Pferd gefallen vor vielen, vielen Monaten.
Ah,
Ich
okay.
google das mal parallel.
Wusste ich gar nicht, aber ich wusste, dass er was mit Pferden macht. Und ja, würde dahingehend zumindest Sinn machen, dass ich diesen Pferdebezug zumindest schon mal mitbekommen habe.
Ist schon wieder ein Jahr her.
Okay.
Sommer 23 ist vom Pferd gefallen. Ja, schwere Rückenverletzung.
Wahnsinn. Ja,
Ja,
und
genau.
da drüber, also in der Section, also Sektion von Rüd ist halt noch Navone, der jetzt bei den ersten Rasenturnieren als Nummer 31 gesetzter in Wimbledon jetzt auch noch nicht viele
Genau.
Sätze gesammelt hat. Ja, ist interessant. Also da ist für alle Spieler, die da drin sind, eigentlich eine gute Chance, einen Erfolg mit dritte Runde Wimbledon zu
Also
verbuchen.
ich lege mich jetzt fest und sage, dass Dominik Köpfer in die dritte Runde durchgeht. Und auch Navone, also wenn, also Sonego schätze ich stärker ein. Ich sage jetzt mal dritte Runde Köpfer gegen Sonego. Das Problem
Ja,
ist.
da muss ich mit Maxi halten. Dann sage ich Köpfer, Matera, dritte Runde. Wäre doch geil.
Ja klar, aus deutscher Sicht
Ja.
würde das, glaube ich, jeder Fan nehmen. Da ist aber weiter oben noch einer der formstärksten Spieler momentan, Tommy Paul, der ja Queens gewonnen hat.
Genau,
Was
wäre ich
hast du
jetzt
eigentlich?
später noch drauf gekommen, bei den Predictions. Aber nimmst du so ein bisschen vorweg mit dem Queen-Sieg natürlich.
Hast du eigentlich das Insta-Reel gesehen, das 6 Millionen Mal geklickt wurde? Von
Ja,
der.
geht's ja wahrscheinlich um die Siegerehrung, ne?
Genau.
Ja, ich
Das.
verstehe nicht ganz, also ich verstehe den Hype nicht, weil.
Naja, also jetzt völlig aus der Distanz. Auf Twitter wird die Freundin Schrägstrich Lebensgefährtin etwas oder wenn man sich die Kommentare durchliest, das wird als etwas aufdringlich sozusagen tituliert, wie sie da ihn um den Hals fällt
Ja,
bei dem Sieg. Aber
möglicherweise.
ich habe gar kein, also erstens ist das nicht mein Gebiet, nicht mein Themengebiet, Knatsch und Tratsch und so, und habe auch gar keine Infos dazu, aber es ist ziemlich viral gegangen und es ist wohl einer der meistgeklickten Tennis-TV-Klicks aller Zeiten. mit der Anzahl, da sieht man schon mal, was
Ja, Wahnsinn.
wie Wahnsinn
Also
das
ich
ist.
meine, es ist ja an Wichtigkeit kaum zu unterbieten. Und wie sich da dann die Leute daran abarbeiten können, das ist jetzt eine Situation aus dem, ja, fast aus dem Zusammenhang gerissen, ohne sich mit den beiden mal tiefergehend beschäftigt zu haben. Und ja, also ist vielleicht ein bisschen unglücklich, aber ich habe es mir angeschaut und ich habe mir nur gedacht, okay, wann kommt jetzt noch mal was? Aber da jetzt so ein Fass aufzumachen und meistgeklickter Clip, das ist
Ja, können wir auch,
ja,
das Thema können wir
überhaupt
auch,
nicht wert. Also damit erledigt.
ja, lassen wir auch. Aber da finde ich schon diesen Unterschied, wenn man jetzt mal sagt, okay, mit Ruth hast du da eine Sektion, die nicht so rasend stark ist, und wenn du dann direkt da drüber guckst, ne, wäre ein Drittrundenduell halt Tommy Paul gegen Bublik, was auf Rasen auch schon krasse Qualität hat. Weiter oben ist Carlos Alcaraz an drei gesetzt. Und der hat okay Auslosung. Ich wäre sehr gespannt auf ein Zweitrundenduell gegen den Australier Vukic, weil der spielt auf Rasen einen sehr guten Ball.
Also du siehst Vukic vor Ofen, naja, also würde ich
Ja, auf
jetzt,
Rasen, auf Rasen auf jeden Fall.
ja, weiß ich nicht, ob ich da jetzt mitgehen würde.
Steht gerade auch noch Eastbourne im Halbfinale. Also,
Und wie hat Ofner auf Mallorca gespielt?
weißt du's?
Ja, ich meine, ist jetzt auch Halbfinale. Also,
Ist auch, ah, okay, gut, siehst du.
aber Eastbourne-Rasen ist näher an Wimbledon dran. Nee,
Aber,
also,
nee, aber ist gut,
und
dass du, aber ich, also ich hab's jetzt ich sehe Ofner halt sehr stark auf Sand.
ja, ich war jetzt auch relativ nah dran, 2 Wochen an ihm in Stuttgart und Mallorca. In Halle hat er erste Runde knapp gegen Zhang verloren, der Halbfinale verloren hat in Stuttgart. Das weiß ich jetzt auch aus dem Kopf. Hat er erste Runde gegen Jack Draper verloren, der das Turnier gewonnen hat. Da haben wir halt noch gesprochen, so ja, ist dann auch okay gelaufen für die Gegner. Also so schlecht waren die nicht, anders gesagt. Und dann ist er jetzt quasi weiter am Ball geblieben und hat sich jetzt in Mallorca mit einem guten Ergebnis belohnt. Genau, also
Also ich
ich
sage
glaube,
nicht,
ja, aber
dass Vukic Alcaraz schlagen kann oder
nee,
auch
aber
Ofner,
Ofi
aber
hat auch schon mal dritte Runde, meine ich, gespielt in Wimbledon. Ich habe mich lustigerweise gegen ihn im Quali-Finale qualifiziert vor 3 Jahren. Ja, aber ich finde ihn gefährlich, weil er schlägt sehr gut auf, retourniert sehr ordentlich. Also er fühlt sich grundsätzlich auf jeden Fall wohl auf Rasen und klar, dass alle Spieler da eine gewisse Qualität haben, aber dieses zweite Runde Alcaraz gegen Vukic, da wollte ich jetzt einfach nur noch mal kurz nicht reingrätschen, aber mal ein Bein reinstellen,
darfst du immer, bitte, grätsch mich um.
dass ich da halt sage, okay, es ist einfach eine offene Partie. Genau. Ja,
Das
und spielt auch erste Runde gegen sehr attraktiven Spieler, vom Spielstil natürlich, Marc Layal aus Estland.
genau, da wollte ich dich eh fragen.
Genau,
Gute Frisur auch, habe ich
ist
gesehen.
ein Qualifikant, genau, ja. Und ein Spieler, der mir sehr, sehr gut gefällt, weil er einfach eine sehr gute Athletik hat, extrem druckvolle Schläge, eigentlich ein sehr komplettes Paket hat. Ich glaube, es wird schwierig, auf dem Level jetzt schon zu bestehen, weil er auch noch sehr, sehr jung ist. Aber der Erfolg, dass er sich qualifiziert hat, zeigt einfach, dass er auch sein Potenzial am Ausschöpfen ist. Einfach eine interessante Partie, falls ja, das mal irgendwo übertragen wird, was ich mir natürlich vorstellen kann bei Alcaraz, wo man mal reinschauen kann, weil das wird, denke ich, ja, ein ganz gutes Match.
Dritte Runde wäre Alcaraz gegen Tiafoe. Tiafoe hat gestern, also am Donnerstag, auf der Anlage in Wimbledon mit Djokovic trainiert, auf den Trainingsplätzen. Tiafoe auch einer der Spieler, der Olympia abgesagt hat. Und natürlich jetzt was vorhat in Wimbledon, aber natürlich mit dem großen Ziel dann bei den US Open, bei seinem Heimslam was zu schlagen. Aber das wäre sozusagen der erste große Prüfstein für Alcaraz. Und wenn du da drunter guckst, ist zum Beispiel an 18 gesetzt Sebastian Baez, den ich auf Rasen nicht stark sehe und im Erstrundenduell gegen Nakashima fast schon als Außenseiter wahrnehme. Und wen ich richtig gefährlich finde, ist Jordan Thompson. der umgesetzt in dieser Sektion steht. Van der Zandschulp ist auf Rasen auch nicht zu verachten, aber nicht so gut in Form. Und Hugo Humbert natürlich sieht sich selbst auch auf Rasen sehr gut. Da würde ich sagen, Drittrundenduell Nakashima gegen Humbert und einer von den beiden dann gegen Alcaraz im Achtelfinale.
Ja, also Sebastian Baez wird sich wahrscheinlich auch auf Doppel mit Dustin konzentrieren.
Ja, zu Recht.
Deswegen würde mich jetzt nicht überraschen, wenn Nakashima durchgeht. Habe in Stuttgart dreimal mit ihm trainiert. Ich weiß nicht, ob ich es in den Folgen vorher erwähnt hatte. Fand ich extrem stark, sehr solide, gutes Returnspiel, sehr solide.
Wer jetzt? Sag mal.
Nakashima,
Ah ja,
Brandon, genau. Sehr gutes Returnspiel auch für seine, ja, Größe auch ein sehr, sehr guter Aufschlag, hohe Quote meistens und ja, sehen auch da in der zweiten Runde gegen Thompson und
Übrigens ein
Humbert.
Prototyp, das ist übrigens ein Prototyp von der USTA, also Verbandskind, groß gemacht mit den Stärken von den amerikanischen Trainern, auch an dem neuen Campus in, wo ist nochmal dieser große USTA Campus, den die vor Jahren gebaut haben? Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage.
Weiß ich jetzt gerade auch nicht aus dem Kopf.
Da, wo Disneyland war.
Orlando,
Genau,
oder?
in
Ah,
Orlando
okay.
ist glaube ich, dieses Ding. Ich habe ihn 2019 in Miami gesehen, als ich noch für das Tennismagazin da war. Dann auch betreut von einem der Trainer von der USTA und damals schon sozusagen als Prodigy. Bin ich mal gespannt, wie weit der hochkommt, aber er hat ein sehr flaches Spiel und deswegen auf Rasen auch sehr solide. Aber du hast es ja auch schon sehr ausgeführt. Da
Ja.
sind wir einer Meinung, ja.
Und Hugo Humbert war auch hochgesetzt auf Mallorca, auch früh verloren gehabt.
Deswegen habe ich
Ja.
auch gesagt, er sieht sich selbst gut auf Rasen. Schauen wir
Ist
mal.
er ja auch. Maxi Matera hat mit ihm trainiert und dann hat er danach nur gesagt, also ich glaube, ich habe 10% Aufschläge zurückgespielt. Also alles, was ich erreichen konnte, habe ich zurückgespielt und der Rest war einfach direkt durch. Und das war so ein bisschen seine Zusammenfassung. Zur Aufschlagstärke, aber hat dann auch direkt verloren. Aber wie gesagt, der Rasen auf Mallorca ist anders zu spielen und deswegen ist Wimbledon, da werden die Karten nochmal neu gemischt.
Von Humbert gibt es auch einen richtig coolen UTS Clip, wo er am Roundtable sitzt mit seinem Trainer und mit Monfils, wo man so ein bisschen sieht, dass er eigentlich zu professionell war und die ihn versuchen, ein bisschen lockerer zu machen. Und aber das könnt ihr euch mal ergoogeln auf YouTube. Ich habe es mir auf jeden Fall voll reingezogen. Ich mache voll oft Werbung für diese UTS Talks. Ich mag die sehr. Krieg kein Geld dafür. Völlig überraschend. Wir kommen zur unteren Hälfte, Wally. Und jetzt wird's aus deutscher Sicht natürlich interessant. Da ist Zverev an 4 gesetzt. Mögliches Viertelfinale-Duell von der Setzung her wäre Rublev, der sozusagen an 6 gesetzt ist, aber oben in der unteren Hälfte. Und wenn man sich auf Zverev mal konzentriert, die erste Runde auf Rasen bezogen gegen Carballes Baena, sehr, sehr machbar. Danach aber finde ich schon sehr schwierig. Marcus Giron finde ich sehr, 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 sehr solide auf Rasen. Jetzt auch die letzten 2 Wochen gute Ergebnisse. Ja, bitte, unterbrech mich ruhig.
Nee, keine Unterbrechung, Zustimmung.
Nee, er hat
Nee.
Berrettini geschlagen in Stuttgart. Nee, nicht in Stuttgart,
Nee, nee.
in Halle. Hier habe ich es mir nochmal notiert, genau. Und falls er da durchkommt, was ich natürlich Alexander Zverev zutraue, ich wollte nur mal einordnen, dass das auf Rasen schon eine diffizile Aufgabe ist, wäre dritte Runde gegen Draper oder Cameron Norrie. Draper Stuttgart Titel geholt auf Rasen und dann direkt nach Queens durchmarschiert und Alcaraz bei seinem ersten Rasenmatch geschlagen. Der hat dann später gegen Paul verloren, glaube im Viertelfinale.
Genau.
Aber das ist, letztes Jahr hat Alexander Zverev ja in der dritten Runde gegen Berrettini verloren in Wimbledon. Alexander Zverev hat noch nie das Achtelfinale in Wimbledon überstanden. 2017 gegen gegen Raonic damals verloren. Und das sehe ich auch schon wieder so ein bisschen als Knackpunkt-Match. Ich habe ja auch für die FAZ während des Turniers in Halle eine Zverev-Einordnung geschrieben, eine kurze, wo ich auch geschrieben habe, dass er sich verbessert hat auf Rasen, dass der Übergang zwischen dem sehr guten Aufschlag, also über den Aufschlag von Alexander Zverev müssen wir nicht mehr diskutieren. Die Quote stimmt, die Härte stimmt, die Astzahl stimmt. Er ist auch im Ranking in diesen ATP-Statistiken der letzten 54 Wochen, also im letzten Jahr auf Platz 2 bei allen Aufschlagstatistiken kumuliert hinter Hubert Hurkacz übrigens. Bin ich gespannt, wie du das siehst. Also was Sascha mag, ist ja dieser One-Two-Punch, also guter Aufschlag, ins Feld reingehen, Ball aufdotzen und dann mit der Rückhand, also lieber mit der Rückhand, aber an guten Tagen auch mit der Vorhand, dann sofort nachgehen Richtung Punktgewinn. Und was mir aufgefallen ist während der Rasensaison, ja, er geht öfter ans Netz. Das Timing kommt immer noch nicht so wirklich natürlich in diesen Übergang. Das haben andere Spieler einfach besser drin. So ein bisschen, was er zum Beispiel sehr gerne mag, ist nach einem sehr guten Aufschlag und einem schlechten Return den Ball auf jeden Fall nochmal aufdotzen lassen und dann über Kopf nehmen oder also sozusagen als
Aber
normal.
was ist das eigentlich für ein Wort, aufdotzen? Ist es beim Tischtennis so? Heißt es aufdotzen?
Also vielleicht ist das hässlich.
Ja. Oh, kannst du versuchen, aufspringen zu sagen oder
Ab
springen zu
sofort.
lassen? Cool.
Ab sofort.
Wenn du daran denkst,
Nee, kann ich.
es geht flüssiger in mein Ohr.
Ich triggere meinen Podcast-Partner. Jawohl, wir haben es endlich mal. Also er lässt die gerne aufspringen und wenn es nicht unbedingt sein muss, direkt Surfen Volley zu spielen, das würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen, weil ansonsten nur mit diesem guten Aufschlag auf Rasen wird es dann gegen solche Spieler schon wieder ein bisschen schwer. Das ist meine Einordnung dazu. Falls er durchkommen würde, wäre ein Achtelfinale von der Setzung her gegen Taylor Fritz.
Ja, was ich da auch so ein bisschen interessant finde eigentlich, wenn man sich das betrachtet, wie unterschiedlich Sascha und Misha spielen. Wenn man jetzt andere Geschwisterpaare sieht und der vielleicht ältere Bruder hat halt gespielt, war erfolgreich und der jüngere spielt einfach komplett die gleiche Technik. Und bei den beiden ist es so unterschiedlich und du sagst halt, okay, er könnte sich beim Volley sicherlich hier und da noch verbessern.
Hat
Und
er schon,
Misha.
hat er übrigens, ja. Also die Volleys sind sehr, sehr viel besser geworden.
Ja.
Gerade wenn er selbstbewusst ist und führt, ist der Rückhand-Volley gut und der Vorhand-Volley okay. Der
Ja.
Vorhand-Volley ist auch der erste, der sich sozusagen verabschiedet, wenn er sich nicht wohlfühlt auf dem Platz.
Ja, so hat halt jeder so ein bisschen seine
Ja, natürlich.
Lieblings-Shots auch beim
Natürlich.
Volley. Aber ich meine, Misha war einer der besten Serve-and-Volley-Spieler, die es halt auch konstant durchgespielt haben und hat halt auch einen der kompaktesten Volleys überhaupt. Das ist einfach nur so interessant, wenn man sich, wie gesagt, sonst halt andere Geschwisterpaare anschaut. Da ist irgendwie dann die Technik und die Bewegungsabläufe relativ ähnlich und bei den beiden geht es kaum unterschiedlicher, würde ich sagen.
Bei dem Thema sind wir übrigens, Wolli, auch direkt bei Hörerfragen. Patrick hatte auch noch geschrieben, mich würde interessieren, Chancen Zverev, Struff für Wimbledon. Struff hatten wir eh schon beantwortet. Beim Zverev sind wir jetzt direkt dabei und er fragte auch hinterher, was müsste Zverev verbessern, um einen Grand Slam zu gewinnen? In Klammern, Masur-Meinung bitte.
Also du kommst da nicht mehr zu Wort. Ja,
Er
also wie
wird
du sagst.
bei den US Open Top 3 Contender sein auf seinen ersten Grand Slam Sieg. Aber bitte.
Ich meine, da spricht man jetzt wirklich vom Top, Top, Top-Niveau. Und wie du gerade schon gesagt hast, das Netzspiel ist sicherlich ein Punkt, wo er sich jetzt noch nicht von anderen abhebt. Ansonsten natürlich vom Aufschlag, vom Grundlinienspiel ist das Paket einfach so mächtig, so gewaltig, dass es halt gegen die allermeisten Spieler fast immer reicht. Und ja, um dann vielleicht noch den letzten Schritt zu gehen und Grand Slam-Finale zu gewinnen, natürlich kann man jetzt sagen, okay, die Vorhand kann noch ein bisschen brachialer werden. Und wenn er jetzt noch vorgeht, und sein Volleyspiel nochmal verbessert und da selbstsicherer wird. Natürlich wird er dann halt nochmal ein besserer Spieler und sich auf ja, eine neue Stufe stellen. Nichts, aber dann hast du halt fast einen perfekten Spieler. Und ich glaube tatsächlich, dass er auch mit dem Spiel Grand Slams gewinnen kann und auch irgendwann wird. Also ich glaube nicht, dass er ein perfekter Spieler sein muss, um irgendwann Grand Slam zu gewinnen. Aber die Ansatzpunkte wären natürlich irgendwo, ja, dass man vielleicht vor allem auch mit der Größe noch ein bisschen natürlicher und ein bisschen geschmeidiger und selbstsicherer ans Netz geht. Das wird seinem Spiel sicher gut tun. Nichtsdestotrotz hat er schon genügend große Turniere gegen große Spieler gewonnen. Und für mich, ja, ist das grundsätzlich auch nur eine Frage der Zeit, bis das dann irgendwann passiert. Nichtsdestotrotz finde ich, dass ja die Sektion, in der er ist, die du halt vorhin schon angesprochen hast, grundsätzlich auch sehr interessant, weil ich Jack Draper mir als ja, Dark Horse aufgeschrieben hatte, weil er mir in Stuttgart halt schon aufgefallen ist. Sehr natürliches Rasenspiel hat. Unglaublich gefährlich natürlich als Linkshänder sowieso. Und sollte es in der dritten Runde zu Zverev gegen Draper kommen, wäre das auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Aufgabe.
Was ich Sascha da noch als Vorteil auf jeden Fall mitgebe, ist die Grand Slam Erfahrung, weil das Spiel wird nicht, soweit lege ich mich mal aus dem Fenster, 3-0 für Sascha oder 3-0 für Draper ausgehen, sondern Richtung 4 Sätze, vielleicht sogar 5 Sätze gehen. Und da ist ja Sascha Zverev einer der profiliertesten Spieler der letzten 7, 8 Jahre, was lange Matches auf Grand Slam Niveau angeht, was die Erfahrung angeht, da hat er auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber Draper. Ich bin sehr gespannt und vieles, was du gesagt hast, kann ich so unterschreiben. Es ist ja auch so, dass die Zverev-Familie und Zverev selbst es so sieht, dass sie mit den vorhandenen Stärken und mit dem vorhandenen Spiel von Sascha einen Grand Slam gewinnen können, wenn alles passt. Also so hat es mir zum Beispiel mich als Zverev ja auch, das hatte ich hier auch schon mal erwähnt, in München dieses Jahr für eine FAZ-Geschichte 1:1 bestätigt. Es fehlt nicht mehr viel und er muss eigentlich nichts mehr konkret verbessern, so ist die Denke in der Zverev-Familie, sondern er muss sozusagen sein Spiel zusammenbekommen. Und was für ihn spricht, ist, dass er ja schon zweimal bei einem Grand Slam mit seinem Spiel 2:1 geführt hat. Den Rest hatten wir ja schon ein bisschen im letzten Podcast auch ausgeführt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es bei den anderen drei Slams mit seinen vorhandenen Möglichkeiten und einem dauerhaft guten Selbstvertrauen über kurz oder lang reichen wird. Und das klingt fast schon wieder so negativ, aber ne, also es wäre der erste deutsche männliche Grand Slam-Sieger seit 1996 und das wäre eine der größten Leistungen eines deutschen Einzelsportlers in den letzten 3 Jahrzehnten. Und davon ist er nicht mehr weit weg. Und das wäre herausragend für ihn selbst, aber auch für die Wahrnehmung in Deutschland des Tennissports. Es wird nicht mehr so wie in den 90ern und 80ern, aber es wäre schon mal ein Statement und würde sein Image halt auch nochmal ausbauen. Und die nächste Chance ist meiner Meinung nach jetzt nicht Wimbledon, sondern US Open. Und ich gebe ihm mal Achtelfinale gegen Taylor Fritz. Er wird sich in einem längeren Match gegen Jack Draper durchsetzen und dann gegen Taylor Fritz ausscheiden.
Ja, da sind so viele Partien zu spielen. Also,
Ich
er ist
wollte
auch
mal
noch ein Tabilo. Ja,
eine
das stimmt.
Aussage treffen.
Ja, da ist auch noch ein Tabilo, der jetzt auf Mallorca auch gut gespielt hat, der auch als Linkshänder irgendwo eine gewisse Gefährlichkeit mitbringt. Genau, also ich werde es verfolgen, aber ganz weit weg bin ich jetzt von deinem Tipp auch nicht. Wobei ich jetzt nicht so klar sagen würde, dass er da eher verliert, sondern ja, würde erstmal auf die Partie gehen, also dass die halt zustande kommt und dann wird es halt auch davon abhängig sein, wie die Spieler jeweils durchs Turnier gekommen sind bis dahin und in was für einer Form sie sich präsentieren.
Wenn wir das die Herrenauslosung vervollständigen, haben wir in der unteren Hälfte in der letzten Sektion Hubert Hurkacz an 7 gesetzt und Novak Djokovic ganz unten an 2 gesetzt. Hurkacz will nicht nur in Erinnerung bleiben, hat er jetzt in einem Interview gesagt, als derjenige, der Roger Federer in Wimbledon in den Ruhestand geschickt hat, sondern möchte mehr erreichen. Hat Finale gespielt in Halle, 2 Tiebreaks gegen Jannik Sinner, ist von der Ausschlagleistung, ich hatte ja die Statistiken schon genannt, so gut, dass er gegen die allermeisten Spieler durchmarschieren kann, sehe ich in der Sektion auch relativ schmerzbefreit. Andy Murray ist da übrigens noch drin, hat noch nicht rausgezogen. Wir haben ja gestern, beziehungsweise vor ein paar Minuten, wenn ihr das in einem Stück hört, darüber geredet, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass er nur Doppel spielen wird. Dann wird noch jemand aus der Quali, ein Lucky Loser, nachrücken. Ansonsten sehe ich da tatsächlich niemanden, auch nicht Felix Auger-Aliassime, der vielleicht sogar von Kokkinakis auf Rasen ein bisschen vor Probleme gestellt werden könnte. Wen ich aber tatsächlich sehe, der Hubert Hurkacz gefährlich werden könnte, wenn er keine perfekte Aufschlagleistung bringt und vielleicht auch vom Mindset her nicht ganz auf der Höhe ist. Er kann ja auch ab und zu mal wackeln. Wäre auf jeden Fall Alex de Minaur, der mit seinem flachen Spiel, seiner Schnelligkeit und all dem, was er über die letzten 12 Monate verbessert hat, da auf jeden Fall Chancen hätte.
Ja, das kann man so sehen. Von zur unteren Hälfte finde ich halt noch einen Spieler
Heraus.
erwähnenswert, aber so ein bisschen halt, was die Vorgeschichte angeht, und zwar Christopher Eubanks steht aktuell um die 40 in der Weltrangliste, hat Mallorca letztes Jahr gewonnen und danach direkt Viertelfinale gespielt in Wimbledon.
Stimmt, er hat Wimbledon zu verteidigen. Der
Der
hat
hat
Viertelfinale zu verteidigen, ja.
Genau, ja, kann man aber auch sagen, dass er in Wimbledon Punkte zu verteidigen hat. Und jetzt sind ihm 250 Punkte auf Mallorca rausgegangen. Und jetzt, wenn Wimbledon halt rausgeht, dann fällt er halt auf 140. Das heißt, das Tennisspielerleben ändert sich von jede Woche Hauptfeld, ATPs, Masters, Grand Slams zu Challenger und vielleicht, wenn es blöd läuft, sogar ungesetzt. Ja, ist einfach ein riesengroßer Ranglistenrückfall, der da droht. Und ja, deswegen schaut man da irgendwie auf solche besonderen Situationen auch immer mal mit so einem halben Auge zumindest hin, weil ja man irgendwo diese Drucksituation auch kennt. Und wenn jemand dann halt so außergewöhnlich gut im Jahr vorher in der Zeit gespielt hat und dann natürlich das ganze Jahr über davon profitiert hat, so hoch in der Rangliste zu stehen, und irgendwann kommt dann halt wieder der Punkt, wo du das bestätigen musst. Im besten Fall hast du das halt schon über die Monate vorher, aber das ist ihm leider nicht so ganz gelungen. Und dann wird der Druck natürlich nicht weniger. Gut, jetzt spielt er erste Runde gegen einen Qualifikanten, der aber auch sehr gefährlich ist, Quentin Halys aus Frankreich. Und ja, mal schauen, wie er so durchs Turnier kommt. Und ihm wäre es natürlich zu wünschen, dass er mindestens mal ein paar Runden macht, weil sonst, ja, es ist einfach ein großer Rückfall, den man halt wirklich nicht, ja, alle Tage so miterlebt.
Sehr interessante Einschätzung. Wenn wir das vervollständigen, unten Novak Djokovic gegen Qualifikanten aus Tschechien, Kopriva, sagt mir persönlich gar nichts. Ich habe gehofft, dass du ihn kennst. Ist das der Fall?
Ja, ich kenne ihn. Henry Squire hat ja gegen ihn verloren jetzt in der Wimbledon-Quali. Sehr solider Spieler, sieht technisch ein bisschen anders aus oder ein bisschen unkonventioneller. Also jetzt nicht die allersaubersten Schläge so, aber macht sehr, sehr wenig Fehler. Aber vom Setup her, sage ich mal, etwas, was gegen Novak Djokovic nicht so erfolgsversprechend ist, weil er da einfach ja das besser macht als kaum andere. Also wenn du da nur keine Fehler machst, dann kann es auch sein, dass du nur ein, zwei, drei Games pro Satz holst. Und deswegen, ja, glaube ich, dass es eine sehr, sehr gute Auslosung und super Match für Nole sein wird, um reinzukommen und zu gucken, wie das Knie hält.
Du sprichst es an, Novak Djokovic bei 100%, bei 100%iger körperlicher Fitness wäre die perfekte Auslosung. Achtelfinale wäre Holger Rune, der ja schon verbessert ist über die letzten Monate, aber auf Rasen jetzt auch noch nicht so stabil ist. Wir haben Kachanov, der da in der Sektion ist. Echeverri wäre ein Drittrundengegner, jetzt auf Rasen auch nicht so stark. Aber bei Novak Djokovic ist das eigentliche Thema das Knie. Ich habe mir das jetzt nochmal so gut es geht bestätigen lassen, auch von Kollegen aus Serbien, habe auch nochmal mit Sascha Osmo geschrieben. Also diese ganzen Gerüchte rund um, da war keine Operation und so weiter, die können wir mal beiseite schieben und in das Meer der Twitter-Gerüchte verschieben. Die sind auch so entstanden, dass am Tag, an dem, ihr erinnert euch, die L'Équipe exklusiv hatte, ein Tag, 2 Tage nach Djokovics aus bei den French Open nach Sieg gegen Echeverri, aber dem Rückzug, hatte die L'Équipe gesagt, dass er sich operieren lässt. Da hatte der Präsident oder der Vizepräsident vom serbischen Olympischen Komitee gesagt, nach seiner Information wurde er noch nicht operiert. Er wurde dann aber im Laufe des Tages operiert. Aber es war keine Riesenoperation nach meinen Informationen, sondern wirklich nur eine Arthroskopie. Könnt ihr mal googeln, was eine Arthroskopie ist. Da möchte ich mich jetzt nicht vergaloppieren kommunikativ. Ist auf jeden Fall ein kleinerer Eingriff. Und deshalb konnte er bereits schon wieder trainieren, ist seit einer Woche in London, hat auf Hardcourt angefangen zu trainieren, trainiert mittlerweile auf der Anlage mit einer Kniebandage und wird aller Voraussicht nach spielen. Also er wird nicht rausziehen, nach meinen Informationen. Das wird nicht passieren. Er ist ja sogar auch nochmal nach Deutschland gejettet zum letzten Vorrundenspiel der Serben. Da gibt es auch sehr eindrucksvolle Insta-Reels und Twitter-Videos, wie er einfach am Spielfeldrand steht wie ein Co-Trainer und nach dem Aufwärmen jeden einzelnen serbischen Spieler abklatscht. Sozusagen nochmal als Motivation, aber auch das hat leider nicht gereicht. Die sind ja nach einem 0-0 dann in dieser sehr verzwickten Gruppe ausgeschieden. Aber wenn es da große Gefahr um das Knie gegeben hätte, dann hätte er diesen Trip nicht gemacht. Also er wird spielen. Die Frage ist
Ich
natürlich,
glaube, ohne Paris hätten sie noch eingewechselt, wahrscheinlich.
ja, wie so ziemlich jeden Top-Tennisspieler. Es gibt ja auch diesen überragenden Clip, der ist mittlerweile, keine Ahnung, 15 Jahre alt, bei
Meinst
so
du den
einer,
von Rafa gegen Casillas, wo
genau,
er
bei
ihm
einem
sechs
Hallenturnier.
Tore einschenkt?
Ja, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Also da war Nadal so, ich würde sagen, 22 bis 25. Und sein Onkel war ja auch Profi. Also Fußballprofi. Und da gibt es ja zahlreiche Spieler, die überragend sind am Ball, ja. Also auch Schwarzmann zum Beispiel. Und Dominic Thiem hat ja
Dominik
regelmäßig
Thiem, ja.
Freundschaftsspiele auch ausgerichtet und hat mir auch mal gesagt im Interview, dass er nach der Karriere aktiv spielen will. Also bin ich mal gespannt, ob das jetzt, ist ja nur in Anführungszeichen Handgelenk, das ihm zu schaffen macht. Damit könnte man dann theoretisch auch Fußball spielen. Aber wir kommen vom Thema ab. Dass er spielen wird, ist, glaube ich, nicht mehr die Frage, sondern in welchem Zustand er spielen kann. Und für ihn zählen natürlich nur große Siege und dann Richtung 7 Matches zu gehen bei einem Grand Slam. Rasen ist ja ein bisschen schonender für das Knie, aber schauen wir mal.
Ja,
Also so ein
aber
Viertelfinalduell gegen Hurkacz.
schon da möglicherweise. Aber auf der anderen Seite ist halt so ein leichter Wegrutscher auch schneller mal passiert auf Rasen. Vor allen Dingen, wenn es in England irgendwie mal ein bisschen feuchter ist über
Voll,
Nacht.
voll. Allein schon gestern bei den Trainingsballwechseln, die ich gesehen habe gegen Tiafoe, sah es jetzt noch nicht so stabil aus, auch und so weiter. Und das wissen natürlich auch die anderen Spieler.
Solange dieser Grätschen-Spagat am Netz im fünften Satz noch geht, mit angeschlagenem Meniskus, dann bin ich auch zuversichtlich, dass er in Wimbledon ja, eine gute Leistung bringen wird.
Dann sind wir, also ja, da sind wir wieder beim Thema Schmerzempfindlichkeit und Umgang damit, auch der Topspieler. Das ist, aber das hatten wir auch schon in einem der letzten Podcasts. Ich möchte die letzten Minuten noch nutzen, Wally, und ein bisschen über die Frauen, über die Damen sprechen. Gerade auch mit Fokus auf die deutsche Brille. Wir haben im oberen Bereich direkt erste Runde Swiatek gegen Swiatek gegen Sofia Kenin. Was auch schon herausfordernd sein kann. Swiatek ist nicht die beste aller Rasenspielerinnen, hat auch kein Vorbereitungsturnier gespielt, hat rausgezogen. Fokus ist natürlich auch auf Olympische Spieler, auf Sand, hatten wir schon erwähnt. Angelique Kerber ist sehr, sehr in der Nähe in diesem Draw, spielt in der ersten Runde gegen Julia Putintseva. Sehr, sehr unangenehm. Hat Birmingham gewonnen, also kommt voller Selbstvertrauen und von der Außendarstellung und von dem Mindset kennt man sie ja auch, ne? Also kampfstarke Spielerin, die da auch von der Attitüde auf dem Platz unangenehm werden kann, hat dann Homburg abgesagt. Und Angelique Kerber, aus ihrer Sicht kein Spiel gewonnen auf Rasen. Da hat sie ein bisschen meine Vorausschau ja ein bisschen kaputt gemacht. Ich habe gesagt, dass er mindestens ein Halbfinale auf Rasen zu Buche stehen wird. Das ist nicht der Fall
Ja.
gewesen.
Ja, kurz noch zu Putintseva.
Bitte.
Ich kenne sie halt, seitdem sie 12 ist oder so, auf den allerersten internationalen Turnieren in Europa. Ja, damals war sie schon Nummer 1
Ist
und
sie
hat
dein
halt
Jahrgang?
ihrer, ich glaube sogar, ja, entweder mein Jahrgang oder ein oder zwei sogar drunter.
Okay,
Sie
und
hat
damals war sie
mit.
ganz ruhig.
Nein, nein, nein. Also es war okay, jetzt habe ich ihn verstanden. Sie hat mit ihrer Präsenz damals schon alle erdrückt, mit ihrer Physis damals schon. Und
Für
das
Russland
war,
damals noch, ne?
ja, genau, absolute Vollmaschine mit 12 eigentlich, also oder für 12. Genau, deswegen hat sich da vom Grundwesen nicht viel verändert. Ich würde sagen, sie ist jetzt ruhiger. Also im Verhältnis, ja, auf jeden Fall eigentlich.
Ja, langer Weg. Ja, Angelique Kerber war gar nicht so enttäuscht nach ihrem Aus bei den deutschen Turnieren. Muss man mal schauen. Also die hat ja zum Beispiel gegen Noskova gespielt, die sehr, sehr gut gespielt hat, unter anderem bei ihrem Heimturnier jetzt auch ausgeschieden früh. Das ist natürlich bitter. Müssen wir mal schauen. Ist trotzdem auf jeden Fall machbar, also auch mit der Aura von Kerber auf Rasen, mit ihrem defensiven Spiel, läuferisch, was noch drin ist, natürlich konkurrenzfähig. Der Aufschlag gefällt mir momentan gar nicht. Da müssen wir mal gucken. Vor allem wäre zweite Runde eine der besten Spielerinnen auf Rasen, meiner Meinung nach, Sinjakova, die ja auch fantastisch Doppel spielen kann. Jetzt auch mal gesetzt im Einzel an 27, deswegen da relativ gut positioniert. Ich muss ein bisschen zurückrudern, was mein Optimismus von Angelique Kerber angeht, auf
So ist
Rasen.
das halt mit den Auslosungen manchmal, ne? Kann halt eine Situation schon verändern, auch
Ja, also
wen du da bekommst.
schauen wir mal. Also wenn sie jetzt die beiden Spielerinnen schlägt, ist sie natürlich voller Selbstvertrauen und Swiatek kann man auf Rasen schlagen, aber ich glaube nicht, dass und darauf lege ich mich jetzt mal fest, Angelique Kerber diejenige ist, die für diese Überraschung sorgen wird, sondern eher eine andere Spielerin. Jelena Ostapenko zum Beispiel wäre ein Achtelfinalduell von der Setzung her gegen Swiatek, aber Ostapenko muss auch erstmal Tomljanovic schlagen, die auf Rasen sehr gut spielen kann, die lange, lange verletzt war und so weiter. Wir haben eine Wimbledon-Siegerin in dieser Sektion an 6 gesetzt. Das wäre ein Viertelfinal, nee, das wäre ein Achtelfinalduell, Entschuldigung. Nee, ein Viertelfinalduell. Ja, Vondrousova zum Beispiel, die jetzt aber auch nicht so überragend spielt. Also sehr, sehr offen. Weiter unten haben wir dann meine persönliche Favoritin Elena Rybakina an 4 gesetzt. Mögliches Zweitrundenduell wäre gegen Laura Siegemund, die gegen Beindl spielt, die für die Ukraine startet. Laura auf Rasen auch nicht so gut, meiner Meinung nach.
Ja, also vor allen Dingen auch im Hinblick auf die mögliche zweite Runde, dann natürlich schon auch eine knackige
Ja.
Auslosung.
Ja.
Und
Bosniaki ist auch noch da in der Nähe. Kalinskaya, die ja Berlin gewonnen hat, wäre da.
Finale gespielt mit
Hat sie
sechs
verloren?
aktuell, ne?
Hat sie
Ja.
verloren?
Ja,
Entschuldigung.
das, ich glaube, das hat
Dann habe ich das
ihr
hier falsch.
Freund Jannik Sinner auch in der Siegerrede von Halle noch kurz erwähnt, dass er sie grüßt und Kopf hoch für dein Finale mit 6 Matchbällen, genau.
Daher hast du dir die Informationen gezogen, ich verstehe.
Möglicherweise.
Ja, aber Collins ist da auch noch, Wondrousova, also wir gucken einfach. Deutsche Brille hatte ich ja gesagt, Jule Niemeyer direkt fürs Hauptfeld qualifiziert, endlich wieder gegen Golubic auf Rasen, definitiv machbar.
Absolut. Also sicher ein Draw, was man erstmal so nüchtern annehmen muss. Und dann kommt es natürlich auf die Tagesform an. Aber wie gefährlich Jule vor allen Dingen auf Rasen sein kann, das sollte allen bekannt sein, auch mit ihrem Slice, mit ihrem guten Aufschlag, mit ihrem Netzspiel auch. Da ist sie für jede auch gesetzte Spielerin einfach ein unangenehmes Draw. Die möchte niemand haben. Und ja, in der Sektion ist natürlich auch Ons Jabeur, eine meiner Mitfavoritinnen auf jeden Fall. Habe ich auch in einer der vorherigen Folgen kurz dargelegt. Und deswegen ja, haben wir auch direkt darunter dann Tatjana Maria gegen Katie Bolter, erste Runde, gegen die an 32 gesetzte Britin. Ja, auch keine leichte Aufgabe, auch keine Auslosung, die man sich jetzt unbedingt wünscht. Eine Britin wird gute Unterstützung haben vor Ort und ja, eine gesetzte Spielerin, wenn man sich natürlich aussuchen kann, dann lieber nicht. Und dort ist natürlich auch in dieser Sektion Pegula, die jetzt mit dem Sieg aus Berlin auch für mich eine derjenigen ist, die da in den Favoritenkreis mit reingehört.
Meine Favoritin auf einen ganz tiefen Lauf, Pegula, definitiv. Sehe ich auch noch einen Ticken stabiler mit ihrem A-Spiel zumindest als Jabeur. Und traue ich auf jeden Fall einen tiefen Lauf zu. Fakt ist auf jeden Fall, Maria und Niemeyer würden bei Siegen Punkte bekommen in Wimbledon. Das war ja bei ihren großartigen Läufen vor 2 Jahren nicht der Fall. Und bin ich mal gespannt. Bei Katie Bulter wird es wie bei jeder Spielerin auf Rasen gegen Maria auch darauf ankommen, wie geht sie mit dem Slice um, mit dem flachen Absprung, wie bringt sie das aus dem Rhythmus oder nicht. Das ist, finde ich, immer ein bisschen, da muss man sich die ersten 3 Spiele angucken und dann weiß man schon, wohin der Weg geht, ob das jetzt, ob da was drin ist oder ob da nichts drin ist. Es passiert auch öfter mal, dass Maria dann sehr, sehr glatt verliert, wenn jemand gar keine Probleme hat mit dem Slice. Aber also natürlich für mich persönlich sind die Favoriten auf den Titel
Pegula.
Rybakina und was ist denn heute los mit mir? Weißrussland.
Er ist aber Lenker.
Genau, danke, mir ist gerade der
Ja,
Name.
weil wir über die noch nicht gesprochen
Ja,
hatten, aber
genau.
natürlich ist das auch eine Spielerin, die ich da ganz hoch im Kurs sehe.
Ja, Gauff traue ich das noch nicht zu. Auf Rasen, die Vorhand ist eh schon immer manchmal ein bisschen wackelig und braucht man auch nochmal einen anderen Schwung auf Rasen. Also da würde ich mich festlegen, dass das nicht reicht. Und in dieser Sektion unten, Gauff ist ja in der unteren Hälfte an 2 gesetzt, ist auch Eva Lys, die sich, wir haben es gestern schon erwähnt, ja durchgesetzt hat in der Quali. Hervorragend für sie. Ist ja auch jetzt an der Schwelle dazu, so aufzusteigen, dass sie das vielleicht in der Zukunft gar nicht mehr machen muss. Hat Borel, die Französin, in der ersten Runde. Und ein Zweitrundenduell wäre dann gegen die 29 gesetzte Kistea aus Rumänien. Aber erstmal von Runde zu Runde gucken. Also bei Eva Lys ist ja jeder Grand Slam-Erfolg ein großer Schritt in die richtige Richtung.
Absolut.
Ansonsten ist diese untere Hälfte, also zum Beispiel ne, Paolini durch ihren hervorragenden Lauf bei den French Open, ist an 7 gesetzt da oben, macht das Ganze ein bisschen offen. Da ist zum Beispiel Noskova, die ich da stärker sehe,
Ja.
wenn sie ihre 7 Sachen zusammenhält. Richtung Achtelfinale. Madison Keys finde ich auch nicht so stabil. Also da könnte man so einen Namen dann da zum Beispiel sehen. Osaka ist da aber auch noch natürlich mit einer Wildcard drin. Die ist so ein bisschen Medvedev-like, ja eigentlich auch eine Hardcore-Spezialistin. Jetzt hat sie auf Sand schon gezeigt, wie gut sie spielen kann. War mit Abstand am stärksten gegen Swiatek. Also da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie sie ihr Spiel auf Rasen transferieren wird. Um das deutsche Feld zu komplettieren, so viele sind es ja leider nicht im Hauptfeld, ist Tamara Korpatsch gegen Miyazaki am Start.
Eine
Das
Wildcard.
genau Wildcard, also klingt asiatisch, startet aber für Großbritannien. Dementsprechend auch zuschauermäßig wahrscheinlich ein gut gefüllter kleiner Platz, aber trotzdem ein Duell, das man nimmt in der Auslosung. Ich kann leider gar nichts zu der Spielerin sagen. Ich hatte Tamara auch schon mal eine WhatsApp geschrieben, ob sie es ein bisschen einordnen kann, aber es ist ja auch erst jetzt ein paar Stunden her, wo keine Antwort bekommen. Genau. Wollen wir uns noch auf das dünne Eis begeben und Siegertippen des Turniers? Da kann man ja eigentlich nur verlieren.
Also ich gehe mit Jannik Sinner. Das ist halt natürlich die sichere Wette. Ja, denn also ja, ist halt Turnierfavorit. Da lehnt man sich jetzt nicht weit aus dem Fenster. Dann waren für mich halt Tommy Paul und Hubert Hurkacz auch Spieler, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss, die natürlich aber auch schon in der Rangliste sehr, sehr weit oben sind. Und dann hatte ich eigentlich noch Bergs, Musetti und Draper als etwas weiter hinten gerankte Spieler, wo es ein bisschen auf die Auslosung dann ankommt. Aber bei Draper im Speziellen haben wir es relativ ausführlich angesprochen. Den traue ich da schon auf jeden Fall ein paar Runden zu, vor allen Dingen jetzt, wie gesagt, mit dem Feld, wie es sich ergeben hat. Bei Djokovic, weiß nicht, würdest du ihn als Turnierfavoriten sehen oder wie schätzt du das ein? Weil den musst du ja immer nennen, ja. Ich meine, der
Ja,
ist
den
eigentlich
nennen schon,
der
ja, aber er wird nicht das,
Aushängeschild.
er wird nicht Wimbledon gewinnen. Also, krass, dass ich das jetzt so gesagt habe, aber also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich bin ja auch schon so oft eines Besseren belehrt worden, was die Körperlichkeit von Novak Djokovic angeht. Ich sag's mal ganz clean, Herrensieg Jannik Sinner und Damensieg Jessica Pegula
Da
als
gehe ich halt,
Überraschung.
da gehe ich mit Sabalenka
Ja,
als
und eine
Tipp.
realistischere Variante noch ist Sabalenka oder
Rybakina.
ja, genau. Aber ich gehe mal mit Pegula.
Okay.
Ja, was ich beim nächsten Mal auf jeden Fall besprechen möchte, sind zwei Themen. Zum einen, es kam auch schon Hörerinnenanfragen. Du hast das wie immer ein bisschen vor mir bekommen. Die Mitteilung an die Spieler geht natürlich immer vor der Pressemitteilung an die Journalisten raus, dass es technische Hilfsmittel erlaubt sein werden nach dem 15. Juli für Spieler.
Ist einfach so eine Zeitversetzung von einer Stunde, um euch zu reizen, damit du mir nie eine ATP-E-Mail als Screenshot schicken kannst und ich nicht darauf antworten kann. Erkenne ich schon.
Ja, das müsste eigentlich umgekehrt sein, ne? Also ich mache ja diesen Podcast nur, um praktisch Quellen weiter aufzubauen. Das heißt, es müsste eigentlich von dir aus dem FF kommen, immer direkt rauspushen an den Journalisten deines Vertrauens. Nee, aber
Ja.
darüber wollen wir beim nächsten Mal ein bisschen ausführlicher reden und das jetzt nicht am Ende der Quali so reinschneiden, weil es ein sehr interessantes Thema ist. Und das zweite Thema, das ich auch noch habe, ist, dass es eine Turnierdirektorin gibt bei den WTA Finals in Saudi-Arabien, eine ehemalige Spielerin, die ja beim Thema Sportswashing jetzt auch groß mit dabei ist. Also Gabine Muguruza ist da genannt worden als Turnierdirektorin. Bei dem Thema möchte ich mich auch in der nächsten Folge ein bisschen ausführlicher äußern, aber wir wollten natürlich jetzt den Fokus legen auf Wimbledon, so wenige Tage vor dem Hauptfinale. Feld beginnen. Hast du noch was auf der Brust, Wally?
Nee, ich habe nur jetzt gerade gedacht, dass ich so viel über Wimbledon gequatscht habe, wäre natürlich cool. Wenn ich selber vor Ort gewesen wäre dieses Jahr, irgendwie mich durch die Quali gespielt hätte und jetzt so aus dem Spielerhotel vor Hauptfeldstart das Ganze aufnehmen würde, so jetzt nur von der Beobachtungsperspektive, aber drück mir selber natürlich nicht nur die Daumen, sondern werde auch dafür arbeiten und spielen, dass das nächstes Jahr klappt. Aber es war nur irgendwie so der Gedanke, der mir gerade gekommen ist, weil wir ja natürlich diese Folge vor Wimbledon hier aufgenommen haben, um die Hörerinnen und Hörer alle mal auf den neuesten Stand zu bringen, unsere Einschätzungen mitzuteilen und ja auch auf das Feedback und die Fragen aus den letzten Tagen nochmal einzugehen.
Überschrift dieses Podcasts, Wolli und Schneider, beide nicht in Wimbledon. Könnte passieren. Ich, wie gesagt, es ist jetzt Freitagabend. Ich habe es immer noch nicht endgültig entschieden. Ich habe ein paar Optionen, aber ich muss halt gucken auch, dass es sich lohnt. Nur zum Tennis gucken oder um eine schwarze Null zu machen, werde ich es nicht mehr machen. Dafür war ich schon zu
Ja,
oft da.
zu langweilig, ne? Weißt du, wie viele dafür
Es
hinfahren
gibt aber,
würden?
nein, aber
Ja, ich weiß.
das musst du verstehen. Ich könnte das gar nicht genießen. So, ich sehe mich da als Journalist, und wenn ich nicht genügend Aufträge habe, um zu arbeiten, würde ich da verrückt werden. Und
Ja, das ist das Gleiche, wie wenn ich beim Turnier bin und nicht reingekommen bin oder halt schon raus bin. Es gibt nichts Schlimmeres, als auf einer Anlage zu sein, wo du nicht mehr Turnierteilnehmer bist, aktiver. Wenn du keinen Auftrag mehr hast, du willst einfach nur weg, weil du fühlst dich irgendwie nicht mehr willkommen, nicht mehr so im Spielerkreis, also integriert. Also du hast einfach nur noch ja, Lust, diesen Ort zu verlassen und von genießen, kann da eigentlich auch keine Rede sein, egal wie schön das Turnier oder die Umgebung ist. Sobald die Mission beendet ist, werden die Sachen gepackt und dann geht's auf die Heimreise.
ich sehe das Umfeld eines Tennisturniers halt auch als Arbeitsplatz. Das ist halt eingebrannt in
Ja,
meiner
für mich ja auch
Mentalität.
irgendwo.
Genau, komplett anders, wir beide natürlich, aber komplett gleich dann auch irgendwie. Und wir haben ja auch darüber schon geredet, teilweise im Spaß, teilweise mit einem ernsten Ansatz. So, ich könnte das jetzt nicht genießen. Was ich auf jeden Fall machen werde, wenn Alexander Zverev die zweite Woche erreicht, muss ich sowieso oder darf vor Ort sein für die ARD, für die TV-Interviews. Kann auch sein, dass ich dann tatsächlich erst zum Viertelfinale oder so anreise. Ja, ihr werdet das auf jeden Fall erfahren. Gebt uns gerne wieder Rückmeldungen. Wir werden die Folge natürlich auch auf YouTube online stellen. Da könnt ihr kommentieren. Ihr könnt Bewertungen dalassen bei euren Podcast-Anbietern. Bei Spotify könnt ihr Sternebewertungen machen. Bei Apple könnt ihr Beschreibungen dalassen. Ihr könnt in unsere DMs sliden bei Advantage-Podcast. Auf Instagram, wenn wir Reels posten, könnt ihr Kommentare dalassen. Also es gibt zig Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Gerne auch mal, ob euch das gefallen hat, jetzt so ins Detail zu gehen, oder ob ihr gerne andere Schwerpunkte hören würdet. Da sind wir uns selbst manchmal noch nicht so ganz sicher, aber wir nehmen uns da auch die Freiheit raus, ein bisschen auszuprobieren. Und ich persönlich finde nämlich immer dann, wenn wir so uns bei einem Thema ein bisschen festbeißen und dann auch so ein bisschen hin und her gehen in die Tiefe rein. Deswegen nehmen wir uns auch die Zeit, lange Folgen aufzunehmen. Da finde ich es immer am besten bei uns.
Ja, absolut. Wir werden das einfach ganz spontan so handhaben, wie es gerade kommt. Und bin jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass wir die Draws dann wirklich in der Detailgetreuheit durchgehen, vor allen Dingen bei den Männern, wo ich dann halt auch ein paar mehr Insights habe. Aber es war mir auf jeden Fall wieder eine Freude, zwei Nachmittage und eine Folge mit dir zu verbringen. Und bedanke mich nochmal bei allen fürs Zuhören. Wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, vor allen Dingen auch fürs Feedback, für Kommentare, für Nachrichten, die uns erreichen und ja, den Austausch mit euch, weil ich finde, wir bauen da eigentlich eine ganz coole Community, eine coole Gemeinschaft und freue mich, wenn wir uns demnächst wieder bei euch melden können mit neuen Updates, Themen, die du gerade schon angeteasert hast und sag mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis
Wir
bald.
werden auf jeden Fall Wimbledon so eng wie möglich verfolgen, uns da zusammen telefonieren. Da wird's, also bei den French Open hat es ja drei Folgen gegeben. Eine davor, eine in der Mitte, eine kurz danach. So ähnlich planen wir das auch. Hängt natürlich auch davon ab, wie geil Volley nächste Woche spielt und ob ich vor Ort bin, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ansonsten danke fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende und genießt vor allem Wimbledon. Und eine Sache noch ganz wichtig, läuft auf Amazon zum ersten Mal. Die Rechte haben ja gewechselt im deutschsprachigen Raum. Amazon Prime hat die Wimbledon-Rechte. Dennis Heinemann, mein guter Kollege, der uns ja auch ein bisschen bei diesem Podcast unterstützt, als Kommentator vor Ort, erstmals für Amazon Prime, ist ja auch sonst oft für Eurosport aus München am Start. Dem wünsche ich persönlich ein super erstes Wimbledon-Turnier. Viel Erfolg bei den zu kommentierenden Matches. Und damit von uns ein schönes Wochenende.
Tschö.